Man sagt auch berufliche Ehe dazu.
Ja, und wie fühlt sich so an?
Richtig gut.
Ja, wir ergänzen uns. Wir ergänzen uns total.
Ja, definitiv.
Hallo, es geht wieder los. Psycho trifft Coach. Heute 6. Folge. Kurt und ich treffen uns mal wieder. Kurt als mein großer Bruder und Psychologe und ich als Life-Coach setzen uns wieder zusammen an den Tisch und sprechen über spannende Themen des Lebens, die entweder jeden bewegen oder einfach eine genauere Betrachtung verdienen, vielleicht sogar Aufklärung verdienen, als auch über Dinge, die reinkommen. Das heißt, wir rufen immer wieder dazu auf, dass Leute uns auch ihre Themen teilen, Fragen stellen. Ihr habt auch die Möglichkeit, mal als Gast dabei zu sein, wenn ihr Bock habt, auch gerne anonym. Aber definitiv versuchen wir uns mit lebensnahen Themen zu beschäftigen, aber auch mit psychischen Störungen, die Kurt dann teilweise erlebt. Es ist auf jeden Fall, es sind immer wieder spannende Themen dabei. Heute sind wir wieder mit einem Gast am Start. Wir haben heute den Tom zu Besuch. Tom Enders, das ist Kurts Praxispartner, wenn man so will. Die beiden haben vor ein paar Jahren ein ziemlich cooles und modernes Projekt in Moers aufgebaut. Das ist die Praxis Freiraum und da werden die auch gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Auf jeden Fall begleitet Tom den Kurt schon sehr lange oder auch umgekehrt. Und die beiden haben sich schon vielen sehr coolen Themen verschrieben. Jetzt haben wir es geschafft. Tom ist heute bei uns und Tom macht auch noch eine ganz besondere Expertise aus. Tom ist nämlich Kinder- und Jugendpsychologe, Psychotherapeut. Tom wird es, glaube ich, gleich viel, viel besser erklären als ich. Und Tom wird uns auf jeden Fall gleich besseren Einblick darin geben, was seinen beruflichen Alltag ausmacht, mit welchen Störungen er es zu tun hat im Kinder- und Jugendlichenalter, wie man da am besten vorgeht. Wir gehen natürlich trotzdem darauf ein, was können Eltern tun, um das zu vermeiden, beziehungsweise das heißt vermeiden, aber damit auch umzugehen. Es war auf jeden Fall, werdet ihr merken, ein ziemlich schwieriges Thema, also das zumindest so auf den Punkt zu bringen, da auch einen wirklich roten Faden zu behalten, weil es natürlich auch viele Fragen wieder aufgeworfen hat, links und rechts, sodass wir versucht haben, immer die Spur zu halten, aber ihr werdet trotzdem merken, dass die Folge etwas anders ist als sonst. Ihr seid natürlich wieder herzlich dazu eingeladen, Dinge zu äußern, die euch gefehlt haben, Vorschläge noch zu machen, Anregungen zu geben. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr offen für jedes Feedback. So, jetzt geht's aber los. Ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Tom, Kurt und ich an einem Tisch. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Psycho trifft Coach und wir haben natürlich wie immer den Kurt dabei. Kurt, bist du schon hier, sitzt du hier wieder? Bist du wieder dabei?
Mhm.
Du hast schon wieder Keks im Mund.
Ich bin ein guter Mensch. Ich mache das den Mund zu, wenn ich was im Mund habe. Okay. Nein, Scherz beiseite. Ja klar, ich bin auch da. Ja.
Du bist wie immer auch da.
Ja, wie immer wieder da. Ne?
Ja, ich freue mich heute besonders, weil wir haben einen Gast wieder mal dabei.
Jawohl.
Ja. Und man muss dazu sagen, dieser Gast steht schon ganz, ganz lange. War ganz oben auf unserer Liste. Ja. Wollten wir eigentlich die ganze Zeit schon an unseren Tisch zerren. Aber heute erst ist es soweit. Wir haben Tom Enders dabei.
Jawohl.
Erstmal schön, dass du da bist, Tom.
Ja, hallo. Hallo zusammen. Ich freue mich.
Ja, wir uns auch. Und vielleicht.
Ich bin voll aufgeregt.
Ja.
Ja, ich bin voll aufgeregt jetzt hier. Ja, ich muss direkt ein Gummibärchen essen.
Ja. Ja. Wird auf jeden Fall eine spannende Folge, glaube ich. Weil ich kann ja kurz mal umreißen, wer der Tom ist. Und dann würde ich sagen, kannst du mal selber erzählen, was du so machst. Aber Tom ist wirklich ganz spannend, weil Tom und Kurt vor wie vielen Jahren war das?
30.
Vor 3 Jahren eine ziemlich enge Verbindung miteinander eingegangen sind. Die beiden stecken nämlich hinter dem Konzept Freiraum im Moers.
Man sagt auch berufliche Ehe dazu.
Ja, und wie fühlt sich so an?
Richtig gut.
Ja, wir ergänzen uns. Wir ergänzen uns total.
Ja, definitiv.
Ihr habt schon, finde ich, ziemlich was gerockt da in Moers. Also ihr habt ein ganz neues Konzept im Grunde auf den Plan gerufen. Ihr seid ja, also du bist ja psychologischer Psychotherapeut im Grunde für Erwachsene, Kurt, würde ich jetzt mal so sagen. Und korrigiert mich gerne. Und Tom, du bist ja Kinder und Jugendlichen psychologischer Psychotherapeut.
Nee, stimmt nicht.
Scheiße!
Ja. Du hast es versemmelt.
20 Mal geübt.
Ja. Nein. Kinder und Jugendlichen Psychotherapeut. Das ist quasi korrekte Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut. Man kann da aber mal irgendwie durcheinander kommen. Du bist jetzt nicht der Kinder-Jugendtherapeut, ginge auch, aber...
Okay.
Ja.
Ja, vielleicht, also für mich auch ganz spannend, ich habe Tom, vielleicht muss ich eine kleine Anekdote zu erzählen, also eine sehr witzige Sache, als ihr eure Einweihungsparty hattet von eurer Praxisgemeinschaft, da war, glaube ich, das Erste, was du zu mir gesagt hast, oder mitunter das Erste war: Boah, geil, du bist so fest, da kann ich dir schon sagen, dass du schwanger bist.
Scheiße. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt. Mein Gott, jetzt komme ich aber extrem unsympathisch rüber, oder? Das habe ich doch nicht so gesagt. Du bist so fett.
Nein, das hast du nicht. Vor allem, nee, du hast es irgendwie so ausgedrückt. Du bist auf jeden Fall, jetzt, ich kann ja auf jeden Fall sagen, bist du schwanger? Weil ich sah schon auf jeden Fall danach aus. So hast es, du hast sowas gesagt.
Das stimmt nicht, das stimmt
doch,
nicht.
Du bist schon so rund.
Pass auf. Nein. Das habe ich nicht so. Alles Fake News.
Nee.
Wir fangen nicht an.
Super,
das fangen nicht an. Fake News. Das war so. Ich bin, also man saß halt, aber ich habe eine Regel. Ich, frage eine Frau nicht, ob die schwanger ist, es sei denn, ich sehe schon den Kopf. Ja? Und bei dir habe ich aber gesagt, okay, ich traue mich das jetzt bei dir. Ich glaube, du bist cool und du schaffst das. Du kannst damit umgehen, wenn ich falsch liege. Und habe gefragt, ob du schwanger bist. Und da hast du ja gesagt, also ich hatte recht.
Was Tom allerdings nicht wusste, ist, dass ich, oder zu dem Zeitpunkt wusste, dass ich erst im 5. Monat war. Das war schon echt ein bisschen, naja, alles gut. Ich wollte aber nur ein bisschen aufziehen.
Ja, aber cool.
Nein, also dass ich das irgendwann mal im Podcast gegen dich verwende, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne?
Ja,
aber nee, ich wollte eigentlich nur damit sagen, Tom habe ich immer schon als jemanden kennengelernt, einfach super offen, super sympathisch. Vor allem, ich finde, du bringst auch einen super frischen Wind so in diese Praxisgemeinschaft, zusammen aber auch mit Cord. Also ich finde, ihr teilt da auch so dieses Gefühl, auch leicht an bestimmte Themen ranzugehen. Und ihr habt euch ja auch viele Ziele gesetzt. Und zum Beispiel zu Anfang, das fand ich unfassbar innovativ. Und da kann man sich auch echt eine Scheibe von abschneiden, dass ihr zum Beispiel zu dem Thema Kostenerstattungsprogramm und Gründungsthemen euch versucht habt, mit Kollegen, also Vorträge zu halten und da irgendwie Kollegen zu einzuladen und auch im Grunde Kollegen zu motivieren, so hatte ich euch empfunden, auch solche Dinge mitzurealisieren oder auch bei euch vielleicht mit einzusteigen, ne? Oder ihr habt ja auch jetzt mittlerweile, glaube ich, eine ziemlich große Gemeinschaft. Und was ich halt ganz, ganz toll fand, war ja auch, dass ihr so Aufklärungsvorträge gegeben habt zu bestimmten Störungsbildern. Und ja, im Grunde, man merkt einfach, ihr versucht was zu bewegen, also in der gesamten psychologischen Landschaft, sag ich jetzt mal. Und seid dabei halt super sympathisch. Also einfach so, es ist einfach mal ganz modern, allein schon auch der Name, ne? Freiraum. Und ja.
Ich würde noch direkt ergänzen, zwei Sachen, um auch noch damit Tom auch vorzustellen. Zum einen, was wir auch sind direkt. Also mit uns kann man eigentlich, glaube, das zeichnet uns aus, dass wir offen sind, ehrlich sind. Na, wir sind dann nochmal unterschiedlich, wo ich dann, glaube ich, mehr der bin, der dreimal mehr die Blumen hinhält, glaube ich. Ne? Sprichst du direkt so klar, dann direkt auch aus. Und das ist so eine Stärke, die wir eigentlich haben. Da ergänzen wir uns auch ganz gut so, ne? Finde ich. Und ja, und was Tom auch ist, das hast du jetzt gerade nicht erwähnt, aber nochmal für die Hörer meine ich jetzt, ne, er ist auch Musiktherapeut. Na, das kommt noch hinzu.
Stimmt. Ich wollte auch jetzt an dich abgeben, Tom. Ich wollte jetzt erstmal quasi dich auch mal vorstellen. Ich finde, das sollte hier auch, also das finde ich ist auch wichtig, dass, wie soll ich sagen, so, das ist ja auch die Wertschätzung, ne? Einfach, dass wir dich da im Grunde erstmal vorstellen. Aber gerne jetzt, vielleicht willst du erstmal erklären, was du mit deiner Person auf sich hat.
Ja.
Wer bist du überhaupt?
Wer bin ich überhaupt? Ja, wie gesagt, ich bin Kinder-Jugendlichen Psychotherapeut. Das ist jetzt so der Beruf, den ich jetzt ausübe. Ich habe aber vorher eine relativ exotische Karriere gehabt, was mich dann dahin geführt hat, ehrlich gesagt.
Okay.
Das ist eigentlich auch ganz interessant. Vielleicht für die Hörer, weil es ein bisschen verwirrend sein kann, weil es ja so unterschiedliche, ich hatte es glaube ich schon im ersten oder zweiten Podcast, unterschiedliche Berufsbezeichnungen gibt. Was ist überhaupt ein Psychotherapeut, was ein Psychiater? Kinder-Jugendlichen Psychotherapeut ist ein Psychotherapeut, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, also quasi von 0, also theoretisch von 0 bis 21. Ne? Und dazu gibt es verschiedene Zugänge. Ne? Der psychologische Psychotherapeut muss vorher Psychologie studiert haben. Es gibt keinen anderen Zugang. Und beim Kinder-Jugendlichen Psychotherapeut ist es ein Sozialpädagogikstudium oder ähnlich oder äquivalent. Mhm. Und über dieses ähnlich bin ich quasi reingekommen.
Ah, interessant.
Ich wollte auch gar nicht Kinder-Jugendlichen Psychotherapeut werden von Anfang an. Ich habe nämlich kreative Therapie studiert in Holland, in Heerlen. Mhm. Und habe da auch gelebt 4 Jahre. Und wollte eigentlich Musiktherapeut dann werden. Ne? Das war dann meine Expertise so. Hat auch alles Spaß gemacht, super Studium. Nur das Problem ist, es gibt halt kaum Jobs für Musiktherapeuten. Also es ist echt richtig grausig. Also dann kam ich zum Arbeitsamt. Und dann sagten die, ja, okay, was machen Sie? Dann musste ich das erklären und sagen, ah ja, okay, finden wir. Okay, wir haben 2 Vollzeitstellen. Ja, wo denn? Ja, in Deutschland. Eine ist auf dem Bodensee. Am Bodensee? Nein, auf einer Insel am Bodensee. Und ich so, okay, nee, mache ich jetzt erstmal nicht. Also ich war dann schon kurz davor, irgendwie da hinzufahren, aber nee, okay. Auf jeden Fall hat man sehr, sehr schwierig einen Job gekriegt. Habe ich noch eine kleine, habe ich es dann doch geschafft, irgendwo in der Wohngruppe als Sozialpädagoge unterzukommen. Hat mir aber gar nicht so gefallen, da könnte man jetzt nochmal ein extra Thema draus machen. Auf jeden Fall, dann war ich quasi mit meinen Anfang 20 schon in so einer halben Existenzkrise. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann kam ich auf die Idee, Kinder-Jugendlichen Psychotherapeut zu werden. Und seitdem geht's ab. Also da habe ich so ein bisschen meine Expertise tatsächlich gefunden, weil ich immer mit Kinder-Jugendlichen arbeiten wollte. Es da aber auch total wenige Praxisstellen halt irgendwie gibt, wo man das machen kann. Ich hatte aber die ganze Zeit, das war eigentlich immer sehr interessant und ich bin auch froh, dass es geklappt hat, hatte ich die ganze Zeit so, boah, ich will mit Kindern und vor allem auch mit Jugendlichen arbeiten. Ne? Kann ich mir total gut vorstellen. Konnte das aber auch nie so großartig begründen. Mhm. Aber jetzt mache ich's und es passt.
Cool.
Das ist super.
Super cool. Bevor wir jetzt so ins Thema einsteigen, würde mich natürlich nochmal interessieren, wie habt ihr euch eigentlich beide kennengelernt?
Im Seminar.
Ja, stimmt.
Ich glaube, war das von Michael Borglaus?
Von dem weiß ich nicht.
Egal. Irgendein Seminar, mehrere Seminare saßen wir in einem. Nee, das war bestimmt nicht von Michael
Borglaus. Ihr habt zusammen studiert, oder?
Nee, ich hatte ja die Zusatzqualifikation gemacht zu Kinder- und Jugendlichen. Als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, da muss man auch Seminare besuchen von den Personen, die halt genau diese Ausbildung machen, ne? Und da bin ich dann halt in Toms Kurs gekommen.
Okay.
Und genau, da habe ich ein Seminar mit ihm zusammen, mehrere, ich glaube, wir hatten 3 oder 4 zusammen.
Ja.
So, und dann saß man auf jeden Fall in einem, und das war nicht von Michael Borglaus, weil bei dem war das bestimmt nicht so. Und dann saßen wir hinten und waren total gelangweilt. Und ich hatte mir noch eine Computerzeitschrift geholt, habe mich durchgelesen und Tom guckte schon die ganze Zeit darüber. Ich dachte so, ey, kann ich mir die mal ansehen? Da habe ich gedacht so, ja klar, und dann zack hat er sich die durchgelesen. Das war, ja, es war irgendwie die Harmonie, sagen wir mal, und das so das Verstehen, ohne viel zu reden und so, das war eigentlich, fand ich so von Anfang an da. Und aber ich glaube, wie letztendlich dann der richtige Kontakt hergestellt worden ist, glaube ich, das kann Tom besser sagen, ne? Durch halt die Werbung.
Also es war dann immer so, ich habe den Cord immer, wie gesagt, ich habe halt ganz normal die Ausbildung gemacht zum Psychotherapeuten, die ist ja zweigeteilt, muss ich jetzt nicht drauf eingehen, auf jeden Fall. Und da bist du halt eigentlich 3 Jahre immer mit den gleichen Leuten, plus halt welche, die ab und zu mal dazukommen. Und das war halt auch dann der Cord, deshalb fiel das halt so direkt auf. Und dann saßen wir halt echt nebeneinander mit der Computerzeitschrift, dass sie das noch einfällt. War das eine Spielezeitschrift, oder?
Ja, klar.
Ja, genau, richtig, so eine Spielezeitschrift. Und wann waren das? 2013, ja, 14, so. Das ist eigentlich auch voll das Relikt, so Spielezeitschriften, ne, dass es die überhaupt noch gibt, immer im Internet und so. Und ich fand das halt total geil. Ich habe auch erst gedacht, es wäre eine Spielezeitschrift so aus den Nullerjahren. Aber es war eine aktuelle.
Ja.
Auf jeden Fall. Und da fanden wir uns halt sympathisch.
Mhm.
Und ja, genau, so und so ein bisschen kennengelernt. Und dann war eigentlich so, dann war ich halt fertig mit der Ausbildung zum Therapeuten, die ja sehr, sehr langwierig ist, und war auch noch angestellt und habe gedacht, okay, komm, also ich will mich auf jeden Fall irgendwie selbstständig machen und dann schauen wir mal, machen wir es ganz entspannt so, jetzt mache ich erstmal ein halbes Jahr, arbeite ich weiter. Und dann sah ich halt im alten Ausbildungszentrum so einen Aushang, ja, hier, Räume in Mörs, und das war halt vom Cord. Aber wer will, wer will mitmachen? Ja, habe ich dann zu Kurt Neubersch und ich so direkt, geil, mach ich. Und dann war ich, war das quasi fließender Übergang, Prüfung und dann direkt in die Selbstständigkeit.
Ach, voll ins kalte Wasser. Kurt hat mir auch erzählt, du warst auch erstmal noch so ein bisschen unsicher, weil, genau, weil das halt so direkt von 0 auf 100. Ne?
Und zumal ich auch gesagt habe, ne, also vorgeschlagen habe, 180 Quadratmeter anzumieten. Und, dann auch in die Kostenerstattung, also auf Risiko.
Stimmt.
Maximales Risiko. Ja, und Tom hat gesagt, ja klar.
Ja, das ist auch echt.
Wir haben auch beide gesagt, direkt in einem Jahr ist die Hütte voll.
Also als ich den Ausland gesehen habe, wusste ich noch nicht, was Kostenerstattung ist. Insofern.
Geil, Tom, dass du das auch sagst.
Ja,
cool.
So, klar. Hätte ich das gewusst.
Ja, dann hast du mir das erklärt.
Ja, genau.
Und dann habe ich gesagt, okay, das macht Sinn. Das hat ja auch Sinn gemacht.
Ja.
Das hat ja auch geklappt.
Und welche Expertisen versammelt ihr sozusagen unter einem Dach?
Eigentlich schon so vom Therapeutischen her eigentlich alle, ne? Wenn du so willst.
Ja, also wir haben Erwachsenentherapeuten, wir haben Kindertherapeuten, wir haben eine. Sagt man Coachin eigentlich?
Nee.
Coach. Nee, ne? Ja, sagt man
es
nicht.
Es gibt irgendwie keinen weiblichen.
Ein Coach. Eine Coach.
Ja, das ist echt total.
Von eins Coach her. Auf jeden Fall eine Frau,
die coacht,
genau. Die ist auch da. Mhm. Die macht so ein bisschen auch so das Thema Hochbegabte sehr, sehr interessant. Mhm. Und ansonsten sind es eigentlich alles Psychotherapeuten, die da wirklich jetzt so einen Tag halt irgendwie sind. Also die arbeiten auch nicht alle Vollzeit, das ist vielleicht nochmal wichtig, ne? Zu elft.
Und Ernährungsberaterin.
Eine Ernährungsberaterin, die ist jetzt so tageweise da. Mhm. Oder ja, genau, richtig.
Genau, ja. Es gibt sogar noch eine Anfrage in Richtung Psychoanalyse, tiefenpsychologisch orientiert, aber das ist noch so, da sind wir noch gerade am Gucken, wie weit passt das oder kann sich auch die Person das vorstellen. Aber generell sind wir aufgeschlossen, ne? Da müssen wir gucken, ob es passt. Weil wichtig ist, dass es wirklich passt, muss man so sagen, ne? Dass es zu den anderen passt und dass es harmonisch ist und bleibt. Ne?
Ja.
Genau. Aber den Eindruck haben wir bisher schon, zu dem, was passiert gerade. Ja, so viel zu uns auf jeden Fall. Und genau.
Ja.
Und
ich weiß auch gar nicht, ob das interessant ist jetzt. Ob wir hier so ein bisschen Selbstbeweihräuchung machen.
Ich sag mal so, man könnte jetzt genau.
Total schön, ich glaube, auch mal zu erklären, also wie ihr auch zusammenhängt und warum Tom jetzt auch im Grunde ja für uns ein wichtiger Gast ist. Also deswegen. Ich fand das jetzt schon noch ganz wichtig zu erwähnen. Ich hoffe, die Hörer sind noch da. Ne? Aber
ja, klar. Ich denke schon. Ich finde das auch wichtig, dass sowas, das ist jetzt ja nicht direkt eine Werbeveranstaltung. Im Gegenteil, wir können uns ja vor Anfragen, wie auch alle anderen niedergelassenen Therapeuten, ja nicht retten. Das ist ja echt so. Ne?
Ja, ihr habt ja Wartelisten.
Und Tom ist auch jemand, das ich sehr schätze, ne? Der auch sagt, ey, ich habe auf jeden Fall Lust, lass mal hier eine Folge machen und so. Und ich denke, es gibt auch ein Spezialgebiete. Heute haben wir uns ein Spezialgebiet rausgenommen, wo ich denke, da können wir alle von profitieren, auch von Toms Wissen und in so einen Synergieeffekt, so einen verstärkenden Effekt überführen.
Ja, cool. Ja,
wow.
Ja. Bevor wir direkt mal einen Keks erstmal reinschieben.
Ja.
Bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, würde ich aber gerne noch, weil ich das auch ganz schön finde, nochmal den Tom kurz befragen, so zu seiner anderen Seite. Also was macht dich denn privat so aus? Oder willst du da auch noch kurz was zu erzählen?
Was denn privat?
Keine Ahnung. Also, ne, du bist ja, jetzt würde ich mir natürlich vorstellen, unter jemandem, der Kinder und Jugendlichen Psychologen.
Therapeuten.
Kinder und Jugendlichen Psychotherapeut.
Fülle die Lücke, ich gucke den Torchen so an. Fülle die Lücke, komm, hilf mir. stelle ich mir jetzt jemanden vor, der so irgendwie, weiß nicht, 4 Kinder hat und, irgendwie auf jeden Fall, keine Ahnung, super familienorientiert ist und ich meine, kann ja alles auch noch kommen, um Gottes Willen.
Nee,
ich wollte jetzt auch nicht unter Druck setzen. Also,
ich bin Peter Lustig. Ich bin Peter Lustig 2, eigentlich hasse ich Kinder. Weißt du, ich mache das nur fürs Geld. Nein, Quatsch, oh Gott, nee.
Neues Thema.
Rest in Peace. Auf jeden Fall, ja.
Okay. Aber Tom, einfach vielleicht ist ja auch mal ganz interessant, mal zu hören.
Ich fand den gut.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, wer bist du denn sonst so, Tom, wenn du nicht therapierst? So.
Ja, also du hast es ja gerade so halb angeschnitten, bevor ich diesen Pedalustik-Gag gemacht habe. Bei mir ist eigentlich ganz witzig, was heißt ganz witzig, aber nochmal so besonders, ich habe halt noch keine Kinder, das ist so, ne? Bin aber Kinder, Jugendliche und Psychotherapeut. Nein, das war gar nicht so gemeint. Ne, weil dann irgendwie direkt, kommt ja direkt die Frage, und ist das geplant? So, ne, deshalb habe ich das jetzt einfach mal vorweggenommen. So, ne?
Ja, klar.
Also ich habe keine Kinder. was vielleicht das ein oder andere Eltern, die zu mir kommen, als Nachteil sehen. Das können die auch so gern machen. Kann aber auch irgendwie als Vorteil gedeutet werden, denke ich mal. Ne? Weil ich vielleicht einen distanzierteren Blick habe auf so das Thema Kinder und Jugendliche, da ich ja selber noch keine habe. Mhm. Genau, richtig. Aber das ist tatsächlich auch so eine Standardfrage, ne? Mhm. Wenn ich dann irgendwie sowas vorschlage. So, ja, haben Sie selber Kinder? Und dann bin ich halt immer ehrlich und sage halt, nee. Und dann frage ich halt von Eltern tatsächlich.
Von den Eltern, ne?
Und dann stelle ich halt die Frage zurück, ganz klassisch, wie so ein Therapeut das macht. Wieso? Warum ist denn Ihnen das wichtig? So, weil kann ja sein, dass es wichtig ist. Mhm. Ne? Manche wollen das halt einfach wissen, so, ne? Ich biete halt auch immer sofort an, wenn das Ihnen sehr wichtig ist, dann suchen Sie sich einen Therapeuten, also das klingt jetzt ein bisschen asozial, dann suchen Sie sich aber einen Therapeuten, der halt auch Kinder hat, wenn es Ihnen wichtig ist, bevor Sie halt bei mir die ganze Zeit das Gefühl haben, ja, der weiß doch gar nicht, wovon er redet.
Mhm. Oder so, dass halt immer so schon drauf achten, ne? Ob da irgendwie was ist.
Richtig, jetzt, genau. Oder dann klappt es mit der Therapie halt irgendwie nicht oder erstmal nicht und dann, ja, aber doch klar, weil der hat ja keine Kinder. Mhm. Ne? Oder dann mache ich
Hattest
irgendwie...
Hast du den Fall schon mal? Wirklich?
Dass dann jemand gesagt hat, nee.
Nee, okay.
Aber also ich mache das immer offen und dann...
Ja.
Genau. Also mir hat es auf jeden Fall keiner gesagt. Mhm. Ne? Kommt ja manchmal vor, dass Therapien von den Eltern beendet werden. Jetzt nicht so häufig, aber auch das kommt halt vor und dann,
Ja, also wir haben ja auch... Ich meine, das Thema natürlich haben wir jetzt so ein bisschen dazu gewählt, was deine Expertise ausmacht, obwohl du ja genau eigentlich auch super andere Themen, also wir könnten wahrscheinlich hier Abende füllen, aber ich fand es jetzt einfach ganz, oder wir haben halt lange auch im Grunde wirklich über das Thema diskutiert, ne, wir drei auch zusammen, wie machen wir es jetzt, weil wir wollen eigentlich jetzt auch nicht eine stupide Erziehungstipps-Folge machen. Oder ne, so dieses
Bevor du willst sie einleiten jetzt, ne, das Thema, glaube ich.
Ja, genau.
Vielleicht noch ein Hinweis nochmal, weil du sagst ja gerade allgemein die Frage, was macht Tom so privat, ne? Jetzt hatten wir das nur reduziert auf Kinder, ne? Also ich weiß nicht, weil du da dich aufmachen willst, aber Tom ist auch vielseitig, also machst viele Dinge privat.
Sag ruhig alles,
ja, genau.
Ist egal.
Nein, aber du machst ja alles, allein wenn man in dein Zimmer miteinander reinkommt, du interessierst dich für Musik, du machst selber Musik, du musst du selber entscheiden, was du aufmachst, ne?
Nein.
Vögel magst du total gerne,
ja,
da bist du voll der Fan von.
Vögel.
Ja, ohne Witz.
Komm, Judith, mach ihn, mach den Gag.
Vögel.
Mach ihn.
Der liegt da.
Du musst ihn nur aufheben. Mach ihn.
Mach den Gag.
Willst du?
Ja, Vögel.
Ja.
Bla, bla. Auf jeden Fall. Ja, ich sage immer, ich bin ornithologisch interessiert, damit keiner diesen Gag macht.
Tatsächlich. Geil. Aber jetzt erzähl mal bitte,
auf jeden Fall.
Das ist so witzig, ne? Ich habe, glaube ich, mit keinem Tier weniger Verbindung als mit Vögeln.
Wählen Sie dich, ja? Hallo?
Ja, das ist häufig.
Du hattest
Wählen. Ja, hatte ich früher.
Ja, ich aber nicht. Also ich
ist auch wie Pubertät mit Mausern und so.
Ja, ich habe es auch nie verstanden, warum du wählen, sättig hattest.
Fand ich cool. Wir sind schon bekloppt.
Ja. Da könnte man jetzt auch Storys zu Kurt erzählen.
Ja, dann machen wir andere. Jetzt ist der Tom.
Also wirklich, ich, Vögel, okay.
Ja, Vögel.
Wie kommt das?
Ich habe keine Ahnung. Irgendwann hat mich, also ich mag, schon immer hatte ich Tiere. Es war erst aus Platzgründen und dann habe ich mich, keine Ahnung, dran gewöhnt. Oder ich finde es halt auch cool. Tiere, die man halt beobachten kann. Ich brauche nicht unbedingt ein Tier, was ich irgendwie auf den Arm nehmen kann. Brauche ich nicht. Finde ich auch cool. So Hunde, Katzen, ne, die man irgendwie streicheln kann und so. Ich hatte Schildkröten und Hamster. Gut, Hamster kannst du jetzt Hamster auch irgendwie, auch aber so die sind schon sehr ADHS im Endstadium.
Ja, genau. Finde ich auch.
Ja, die kannst du dann so ein bisschen über die Hand laufen lassen, aber die haben da eigentlich keinen Bock drauf. So, ne? Und jetzt habe ich das quasi gesteigert. Ich habe zu Hause halt so Zebrafinken. Kann jetzt der geneigte Hörer gerne mal googeln. Die sehen eigentlich aus wie so ein Spatz mit einem roten Schnabel und so relativ bunt, unterschiedliche Farbschläge. Das ist echt so ein richtiger Rentnervogel, wo du auch so Farbschläge kreuzen kannst und dann quasi so unterschiedlich so diesen, ja, ich habe irgendwie den Blackface, Redbeard, Finken und so. Das ist mir jetzt aber egal. Also ich züchte die auch nicht. Mhm. Ja, Zebrafinken habe ich halt zu Hause. Das ist halt die absolute Steigerung, weil die kannst du halt nicht anfassen. Wellensittiche und so, die kriegst du halt ein bisschen zahm, aber Zebrafinken kriegst du vielleicht auch zahm, aber eigentlich, das sind klassische Beutetiere und die kann man nur angucken. Aber die sind witzig, ich muss mich immer kaputt lachen, wenn ich die sehe. Schon seit 7, 8 Jahren.
Aber die sind in einem großen Käfig bei dir oder lässt du die auch mal irgendwo frei?
Ja, lass ich auch fliegen, ja.
Ja?
Ja, genau.
Aber die sind ganz entspannt dann, also.
Die sind nie entspannt.
Ja, aber ist das dann, können die ganz gut so kooperieren oder koexistieren, meine ich mal?
Ja, ja, schon, ne? Also das ist ja natürlich so Revierkämpfe und sowas, ne? Weil dann,
ja. Echt,
ja. Pärchen und so hast, aber eigentlich sind das sehr soziale Tiere.
Okay.
So, ne? Die in riesigen Schwärmen auftreten.
Ja, spannend, weil wusste ich von dir auch noch nicht. Also ich meine, gut, wir kennen uns ja auch jetzt noch nicht so gut, ne?
Ja.
Also ich sehe dich immer mal zwischendurch, genau, wenn ich bei Kurt meiner Praxis bin oder so, aber, ja, aber auch also wirklich jetzt mal ein spannendes Interesse, weil ja, hat man jetzt auch nicht so häufig.
Und dadurch habe ich halt auch angefangen, tatsächlich, jetzt nicht so voll ausgebreitet, aber mich halt mit sag ich mal, hier so Wildvögeln, sag ich mal so, zu
entwickeln. Ja, sowas hört man ja öfter mal.
Ja, ja, genau. Das ist so, ne?
Wildvögeln.
Ja, ja. Oh Gott, auf jeden Fall. Also. Auf jeden Fall.
Hab ich gesagt?
Ja.
Hab ich echt gesagt hier?
Was
er hat Vögel gesagt, geil.
Ich hab Vögel gesagt.
Folge 6. Auf jeden Fall.
Jetzt ist es schon so weit gekommen.
Wir treffen ab.
Wir treffen ab.
Auf jeden Fall
Wildvögel.
Ja, Vögel beobachten.
Ja, okay.
Tatsächlich.
Ja.
Und das ist eigentlich, es ist Real-Life-Pokémon.
Ja. Cool.
Mal gucken so, ne? Also wenn ich einen seltenen Vogel sehe, dann freue ich mich halt. So richtig. So, boah, krass, ey. Letztens irgendwie einen Eisvogel gesehen. Voll
schön.
Krass.
Ja,
ja, und das finde ich halt cool. Also ich, keine Ahnung, trage das dann nicht irgendwo ein oder so, aber es ist halt, man wird so ein bisschen achtsamer halt, tatsächlich.
Aber es ist doch ganz schön. Du könntest jetzt wahrscheinlich auch, also ich will jetzt nicht zu sehr darauf, ist ja dann fast schon ein eigenes Thema, aber du könntest wahrscheinlich auch gut erklären, welcher Vogel zu welcher Saison da ist oder, ne? Oder bei welchem Wetter oder
ja, vielleicht mehr
zu sehen ist oder
ja,
in welcher
genau,
Umgebung.
So ein bisschen, ja. Ne? Also da kannst du ja voll einsteigen. Das ist eigentlich auch ultras nerdige Hobby. Das kann ich jetzt nicht, aber
ja, klar,
schon.
Okay,
okay. Ja, genau.
So.
Ja, und kreativ bin ich halt. Ne? Natürlich, Musik ist so mein Ding. Viel zu wenig Zeit natürlich jetzt, wo man erwachsen ist. Aber ansonsten, das mache ich gerne mal, um irgendwie abzuschalten.
Ja.
Musik. Spielst du da auch ein Instrument?
Ich habe tatsächlich bei Musiktherapie musste auch eine Prüfung machen.
Ah, ja.
Also, ne? Und da war mein Hauptinstrument ist Gitarre.
Mhm.
Das habe ich dann gemacht. Das spiele ich ganz gut. Und während des Studiums lernt man hier und da mal Schlagzeug, Klavier, alles Mögliche. Aber halt nur so ein bisschen. Aber Gitarre kann ich schon ganz gut.
Cool.
Okay. Ja, ja, cool.
Ja, jetzt sollten wir das Thema einläuten.
Ja, jetzt können wir es einläuten.
Ja.
Also ich meine, alle kennen ja das Thema schon, das steht jetzt schon geschrieben. Ne?
Wir diskutieren es noch jetzt.
Aber genau, ja. Dadurch, dass wir vorproduzieren, also wir sind wirklich noch eigentlich gar nicht sicher, wie das Thema lauten soll, weil wir wirklich Probleme damit hatten, dass es nicht so eingegrenzt klingt oder auch so platt klingt.
Also ja, wir können das
so
ruhig aufmachen. Wir können es auch aufmachen. Wir haben bei WhatsApp, glaube ich, bestimmt 30, 40 Audionachrichten oder sowas gefühlt rum hin und her geschickt zwischen uns dreien hier mit der Frage, wie wird das der Titel? Ne?
Ja, genau. Weil, ja, also es ist, du sagtest ja auch direkt, irgendwie, es ist doch schwierig, da irgendwie so ein Erziehungsding draus zu machen. Ne?
Ja, genau. Weil halt auch... das ist halt auch sowieso eine schwierige Kiste, ne? Weil viele Eltern oder so, die in die Praxis kommen, erhoffen sich, also meine ich manchmal, dass sie sich vor allem so Erziehungsgeschichten erhoffen, aber ich bin kein Erziehungswissenschaftler. Ich hatte noch nicht mal Pädagogik in der Schule. Natürlich musste ich das alles lernen, ne? Aber als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut, du bist kein Pädagoge, ne? Gibt sogar Kollegen, die ganz krass sagen, ja, wenn sie Erziehungstipps brauchen, müssen sie woanders hingehen.
Mhm.
Ich finde halt, das finde ich nicht, ne? Mhm. Allerdings bin ich jetzt nicht so ich bin jetzt nicht Katja Saalfrank, ne? Oder wie hieß sie damals
ja,
hier?
Ja, Katja,
ja, die Supernanny, die dann nur so Erziehungstipps gibt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was es für Erziehungsstile gibt. Klar, wie gesagt, ich habe das gelernt, so das Klassische, aber da, wenn man sich da näher mit beschäftigt jetzt, da gibt es ja alle möglichen neuen Sachen so, die man machen kann und ich habe da schon so meine Ideen, aber so der Erziehungsexperte bin ich jetzt soweit nicht. Ne?
Wir haben ja mehrere Vorschläge. Ne? Also
genau.
Mein Favoritenvorschlag war ja jetzt für die Folge, wie wird aus Kindern glückliche Erwachsene? Ne? Aber da haben wir ja gesagt, nee, das ist irgendwie zu abgedroschen oder was. Ne?
Ja, also wir haben ja erst gesagt, soll ich das Thema machen, wie wird aus Kindern oder wie werden Kinder zu guten Erwachsenen.
Ja,
genau. Komm mal einen echt coolen Einwand.
Ich habe halt gesagt, ja, da müsste man ja auch erstmal diskutieren. Das ist quasi ein eigener Podcast. Also nicht eine eigene Folge, sondern quasi ein eigener Podcast. Ja. Nur um das Thema, was ist denn eigentlich ein guter Erwachsener oder was ist eigentlich ein guter Mensch? Ne? Darf ich das sagen?
Klar.
Da habe ich den Einwand gesagt, ja, Hitler fand sich, glaube ich, auch gut und das, was er gemacht hat. Ne? Da gibt es wahrscheinlich auch Uneinigkeit.
Richtig, ne?
Was ist ein guter Erwachsener? Ja. Und wir müssen das jetzt nicht so auf die Philosophie-Ebene bringen.
Nee, eben.
Kort hat halt gesagt, glücklich. Ich finde so dieses Glück-Ding sehr überstrapaziert und sehr, sehr schwierig. Da habe ich auch eine ganze, keine Ahnung.
Ja, das ist in der Tat ein Buchtitel. Also ich habe das in der Praxis, habe ich auch gerade verliehen, ja. Ne? Weil in dem Buch wird total cool erklärt, so ganz praktische Beispiele, was kann ich mit meinen Kindern machen, je nach Alter. Ne? Also was mache ich, wenn die 2 sind mit 6 oder wie, was mache ich, wenn die 10 sind. Ne? Ich komme da deswegen so drauf, weil aus meiner Vergangenheit habe ich da schon einige Erfahrungen erleben müssen. Also zum Beispiel, dass man dann mit 10 oder 12 plötzlich behandelt wird wie ein Erwachsener oder ne, dann wird auch mit einem so geredet. Oder ich kann mich noch erinnern, mein allererstes Gespräch mit einem Jugendlichen, ja, in der Kinderklinik, da habe ich geredet wie mit einem Erwachsenen. Und der hat dann zu mir gesagt, hä? Ich habe die Wörter gar nicht verstanden, also, weil er auch nicht abwertend gemeint, weil einfach als Erwachsener, wenn man dann so manchmal, manche Erwachsene verstehen das ja auch gar nicht, wenn man dann so blöde, schlaue, ich sag das mal auf Deutsch, ne, blöde, schlaue Fachbegriffe raushaut und Franz Rupert hat das mal, so ein Lehrtherapeut und ein Professor, wo ich eine Weiterbildung gemacht habe, der hat mal gesagt, Fachbegriffe sind auch immer auch so ein Versuch, irgendwie sich zu verstecken auf eine Weise, ne, hinter etwas. Man soll es am besten direkt klar aussprechen, was man sagen will. Und da kannst du bei Kindern das nämlich gut üben. Wie willst du das mal erklären? Weißt du, wie ich meine?
Kennt ihr das? Da gibt es so quasi auf Reddit. Kennt ihr Reddit?
Reddit,
ja. Ja, genau. Da gibt es quasi so ein Subreddit, also so ein Unterforum. Ich kürze jetzt quasi ab. Da kann man zu Themen was fragen und die Leute, nee, egal, irgendwelche Themen und die Leute müssen es erklären, als wäre man 5. Explain it like I'm 5 years old. Oder irgendwie sowas heißt das.
Das kenne ich aus dem Film Philadelphia, ne? Wisst ihr noch, wenn Denzel Washington sagt, irgendwie erklären es mir, als wäre ich 6 Jahre alt.
Ja, genau.
Ja, genau.
Richtig,
ja,
super, genau. Richtig. Und eigentlich finde ich, muss man das können. Ich bin auch kein großer Fan von so Fachbegriffen. Gut, manche fassen halt eine bestimmte Sache sehr gut zusammen, aber wenn man da so ein bisschen rumschwurbelt und rumwichst, sage ich mal auf gut Deutsch, mit seinen Fachbegriffen.
Genau,
das finde ich immer sehr, auch für mich, der ich die vielleicht verstehe, immer so, oh, das schalte ich halt ab.
Ja, schwierig, ne?
Ja. Wir müssen auf jeden Fall...
Ist eine schöne Überleitung.
Ja. Wir müssen auf jeden Fall, wenn du die Folge fertig schneidest, das kann ruhig hier jetzt gehört werden, musst du auf jeden Fall bitte den Vermerk machen, dass hier sehr viel Begriffe benutzt werden.
Ja, die, ich halte mich schon zurück.
Ja.
Ich glaube, sie auch wirklich der Konstellation. Oder?
Ja, richtig, ich
auf jeden Fall. Aber ich finde das eine super Überleitung, Tom, zu dem, vielleicht willst du uns mal erklären, als wären wir 6 Jahre oder ne, als wären wir 5 Jahre alt.
Oh Gott.
Was machst du eigentlich dann?
Ich habe keine Ahnung. Nein, Quatsch. Das ist tatsächlich jetzt schwierig. Ne? Ja, da müsste ich mich dann...
Brauchst du ein Beispiel, ne?
Ja, genau. Was mache ich denn?
Oder, also, pass auf. Hau doch mal ein paar Fälle raus. Also, was sind denn so die typischen Fälle, die zu dir kommen?
Okay.
Schulfeuer.
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also ich habe pro Woche habe ich zwei Neuanmeldungen, quasi zwei Erstgespräche. Und da gibt es echt unterschiedliche Themen, ne? Alles Mögliche. Also was kommt so am häufigsten vor? Im Grunde halt auch wie bei Erwachsenen, halt oft Angststörungen, ne? Im Kinder- und Jugendlichenbereich. Und das ist ganz interessant,
also
wie sich das halt
Alter?
Wandelt. Ja, das ist halt voll unterschiedlich, ne?
Okay.
Ich sag mal so, im Grundschulalter hat man so... Klassiker ist zum Beispiel Trennungsangst. Ne?
Ja.
Das kennt man jetzt von jüngeren Kindern. Da ist es auch, sag ich mal, normal. Deshalb muss man auch immer schauen. Ne? Die Ängste muss man auch immer schauen in Relation zum Alter. Mhm. Ne? Wenn jetzt kleine Kinder, die irgendwie im Kindergarten sind oder so, oder vorher Trennungsangst haben, also im Prinzip Angst haben, sich von den Eltern, sag ich mal so, zu trennen oder das halt stark stressig ist, dann ist das noch so weit normal. Ne? Wenn man das in der Grundschule halt noch so hat, dann ist es halt sehr, sehr schwierig. Also Trennungsangst ist so ein Klassiker der Grundschule oder halt auch so spezifische Sachen vor Dunkelheit, sage ich jetzt mal. Wobei das halt auch man immer schauen muss, inwiefern schränkt es die Kinder im Alltag ein. Ne?
Das wollte ich gerade fragen, weil warum kommt man denn dann zu dir? Wie schlimm muss es denn schon fortgeschritten sein? Ne? Das, oder warum, ja. Was ist da für ein Leidenszug? Sagt ja auch, spricht ja Kurt auch immer von. Ne?
Ja.
Dass, ja, dass dann so Eltern sagen jetzt, ey, wir müssen dringend mal zum Beispiel dann zu dir kommen, ne? Zum Tom.
Ja, genau. Also tatsächlich zum Beispiel Trennungsangst dann, wenn es Thema irgendwie... wenn es um Schule und so geht. Ne? Wenn das Kind dann zum Beispiel Bauchschmerzen hat oder vortäuscht, das ist, muss man dann auch immer so nicht versuchen rauszufinden, das ist nicht mein Job, aber muss man halt immer ganz gut drauf schauen, ne? Um halt früher nach Hause zu kommen oder halt ja, will dann nicht auf Klassenfahrt, will nicht woanders schlafen, obwohl es eigentlich so angemessen wäre. Ne? Genau, richtig. Das ist so eine Sache. Im jugendlichen Alter ist so der Klassiker halt soziale Phobie. Ne?
Ah, ja.
Und das ist halt ganz witzig, weil sich das immer so ein bisschen orientiert an den Entwicklungsschritten. Ne? Ich sag mal, in Grundschule ist so ein bisschen, ja, nicht Loslösung von den Eltern, aber auch mal getrennt sein von den Eltern, nochmal was alleine machen und vielleicht mit anderen Bezugspersonen. Und im jugendlichen Alter ist ja ganz klar Zugehörigkeit zu so einer Gruppe. Was ist so das Schlimmste, was einem passieren kann als Jugendlicher, ist quasi ausgestoßen zu sein.
Mhm.
So, ne?
Mhm.
Jetzt mit Anfang 30 ist mir das ist auch nicht schön, aber ich kann so damit leben. Als Jugendlicher ist das ja schon fast existenzbedrohlich, wenn man dann nicht in irgendeiner Gruppe drin ist.
Wenn man voll aus dem Verband raus,
wie Mobbing oder halt auch einfach nicht dabei. Muss jetzt nicht immer Mobbing mit einer Absicht sein, jemanden irgendwie fertig zu machen, sondern halt einfach nicht dabei sein. Ne? Das ist halt irgendwie, das ist ja so das Wichtigste, die Peer Group. Ne?
Ja, ich meine, weil aber auch ja, jeder Tag daraus besteht, in der Schule zu sein, ne? Und halt die ganze Zeit auch in einer großen Gruppe halt sowieso schon zu existieren. Ne? Da ist man ja noch nicht so individuell, wenn man seinen eigenen Job dann ausübt. Aber ja, das heißt, es ist ja im Grunde wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad normal, dass man dann im Jugendalter vielleicht mal schüchtern ist oder so nicht so, ne, vielleicht mit manchen klarkommt oder sich selber natürlich auch finden muss. Denke mal, so eine Identitätsfrage.
Ja.
Aber vielleicht kannst du das nochmal erklären, was du gerade meintest, also die soziale Phobie dann oder was?
Genau,
oder?
Also das ist in dem Sinne, die sind ja alle irgendwie sozial unsicher. Unterm Strich sind sie das. Ne? Wer kennt jetzt irgendwie so einen Jugendlichen in dem Alter, der wirklich jetzt so wirklich und nicht so pseudomäßig halt selbstbewusst ist, gibt es eigentlich nicht. Ne? Dann sind immer nur auf so eine komische Art. Deshalb gibt es auch sehr viele Unfälle im jugendlichen Alter. Auf jeden Fall, weil die sich halt überschätzen, ne? Oder so. Ne? Auf jeden Fall...
Scheiße.
Dann
denken sich jetzt viele mal.
Genau. So. Ach, verdammt.
Ja.
Auf jeden Fall... was war deine Frage nochmal?
Also du hast gerade erklärt, dass es soziale halt normal Phobie. Ist, genau, dass eine Selbstunsicherheit überhaupt auch richtig. Besteht. Aber genau, wann kommt es denn zu einer, also im Grunde einer Störung, ne?
Dann, ja, genau, richtig. Also das zeigt sich dann am meisten irgendwie Thema Schule. Ne? Wenn dann zum Beispiel die Jugendlichen mit keinem reden, weil sie halt da quasi so Angst haben, dass sie quasi erstarren. Wenn die an gewissen Unterrichten nicht mehr teilnehmen können, wo man mehr im Mittelpunkt steht, Klassiker Sportunterricht. Also es kommt sehr häufig vor, dass sie halt normal zum Unterricht gehen, da halt, sag ich mal, sich zurückhalten und dann kann man ja so ein bisschen in der Masse, sag ich mal, untergehen, wenn man sich gut anstellt. Aber spätestens im Sportunterricht, besonders bei halt irgendwie so Geschichten wie springen über einen Bock oder was, genau, da gucken halt alle in der Regel.
Ja, das war auch echt eine grauenvolle Situation für mich auch.
Genau.
Also grundsätzlich,
soweit, ne? Ja. Aber die meisten, aber das, also du fandest auch grauenvoll, aber hast halt gemacht, ne?
Man musste ja durch, ne?
Klar. Ja, und die machen das halt nicht dann. Also die gehen dann nicht zur Schule und dann schwänzen halt einen Sportunterricht und dann steht man irgendwie kurz vor einer 6 oder so und dann kommen die halt. Mhm. Ne? Oder halt, für die ist die normale Unterrichtssituation so angespannt, weil die könnten jetzt drangenommen werden, die könnten jetzt angesprochen werden, dass sie das halt nicht aushalten und dann entweder halt nicht zur Schule gehen oder früher den Unterricht verlassen. Und
Aber wie kann es dazu kommen? Also wenn man, weiß ich nicht, also jetzt ob jetzt Eltern ist oder an der Schule arbeitet oder ne, halt irgendwie so einen Fall mitbekommt, was sind denn Gründe dafür, dass es so weit kommt bei den Kindern dann oder bei den Jugendlichen? Kann man das irgendwie pauschalisieren so ein bisschen? Oder also hast du Beispiele dafür, wie es so weit kommen kann?
Ja, also so dass das ist manchmal eine Mischung. Ne?
Genau,
du hast also auch.
Ja, also ich würde sagen, alleine das Thema, die ganz normale, die du ja auch schon mal gesagt hast, die normale Entwicklung von Kindern, die sind ja erstmal so durch die ganzen Phasen der Entwicklung gehen die ja durch. Ne? Die sind ja schon gestresst genug mit, ne? Mit dem nach dem Motto, zack, auf einmal, so erstmal sind die Eltern die Könige, ne? Sind voll heilig, darf ich noch ein Stück Schokolade? Nein, okay, alles klar, ne? Später dann nicht mehr. Da machst du dir schon Gedanken so, okay, jetzt guckt der gerade weg, jetzt esse ich die Schokolade und dann habe ich ja schon Stress. Ne? Eventuell dann so, wenn er es wieder mitkriegt, so als Beispiel. Und mit 13, 14, 15 dann Pubertät, dann denkt er sich auch, mein Vater oder meine Mutter, die können mich mal oder na, sondern werden die nicht mehr, dann kommen die quasi von dem, bei den meisten, sage ich mal, ja, kommen die dann so von dem Thron runter und dann merkt man auf einmal, ich habe vielleicht eine andere Sicht und die ist noch cooler als eure. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, Uhrzeiten zu Hause zu sein. Ne? Nicht um 7 oder wenn es dunkel wird, sondern vielleicht noch länger. Und dann kommen die klassischen Ausreden wie, ja, ich habe den Bus verpasst und so weiter. Und das sind alles ganz normale Entwicklungsaufgaben. Wenn jetzt noch damit noch was Dramatisches dazukommt, nehmen wir das Beispiel eine ängstliche Mutter. Boah, nein, ich habe schon ein Kind verloren, ja, weil vielleicht irgendwie überfahren wurde oder so. Reden wir mal so Dinge aus. Ja, oder solche Sachen. Oder vielleicht ein Kind bei der Geburt verloren oder keine Ahnung, muss ja noch niemals was Dramatisches sein, aber eine totale Ängstlichkeit. Ne? Und dann wird das voll auf das Kind projiziert und dann fängt das Kind an zu überlegen, boah, was mache ich jetzt? Meine Mutter muss ich, darf ich ja nicht enttäuschen. Sowas, ne?
Also es gibt ja auch zum Beispiel immer eine biologische Komponente. Ne? Genau. Also nicht, dass das dann von vornherein quasi gesetzt ist durch den genetischen Code, aber es gibt halt auch einfach Kinder, die werden mit einem ängstlichen Temperament geboren. Ne? Und die haben halt von Geburt an, also das höre ich dann auch häufig, ja, höre ich dann häufig, du konntest hier am Tisch am rumfummeln. So, jetzt steigere ich das noch und esse hier so ein bisschen was. Das finde ich auch ganz ekelhaft eigentlich, aber jetzt mache ich selbst, wenn so Leute im Podcast essen. So.
Findest du das?
Ich mache davon mal ein Foto und dann können wir es ja, jetzt haben wir ja eine Facebook ein Facebook-Dings, ne? Dann können wir das nämlich da.
Kannst du mal genau.
Genau, dann können wir das, womit ich gespielt habe. So.
Genau. Und spielt hier schön mit dem.
Sehr gut.
Ding. Auf jeden Fall. So. Gibt immer eine biologische Komponente, dass die quasi von Natur aus ängstlicher sind als andere Kinder. Ist so. Wie andere Kinder zum Beispiel emotional schneller hochfahren, schneller wütend sind oder so. Mhm. Einfach von Natur aus.
Ja.
Heißt jetzt nicht, dass es dann nie wieder weggeht. Aber manchmal gibt es dann halt verstärkende Faktoren. Ne? Wenn zum Beispiel die Eltern das auch schon durch biologische Gründe oder durch ihre Eltern halt haben und selber halt irgendwie ängstlich sind oder halt vermeidend oder halt so pseudo-autonom, das hat man dann auch gern, dass man denkt so, die kommen halt irgendwie klar. Oder halt dem Kind mitgeben, ja, du musst das und das und das machen, aber halt es selber halt irgendwie nicht hinkriegen. Mhm. Ne? Das kommt dann auch manchmal so dazu. Oder halt, ja, unterschiedliche Sachen, ne? Halt auf eine Eltern-Kind-Beziehung.
Ja.
Einfach auch Erfahrungen, die außerhalb des Familienhauses einfach machen, ne? Tatsächlich wirklich sowas wie Mobbing oder so, wo halt einfach, stell dir vor, du hast halt schon ein ängstliches Temperament, bist davon überzeugt, die Welt ist gefährlich. So, dann wirst du irgendwie aus irgendeinem Grund, gibt es eine Situation in der Schule, wo welche halt einfach nur Spaß machen oder was und sperren dich dann in den Klassenraum rein oder sowas. Ne? Irgendwas, ja, sag ich mal, sehr Unangenehmes, aber in dem Moment ist es für dich halt ja, fühlt sich das total lebensbedrohlich an. Und das war dann quasi so das Ereignis, wo du sagst, boah, das stimmt ja, die Welt ist ja gefährlich. Mhm. Ne? Und dann fängt man an zu vermeiden. Und dann wird das manchmal von den Eltern halt verstärkt, weil die nicht das ansehen wollen, dass die Kinder, also ansehen können, dass die Kinder leiden, was ja auch total nachvollziehbar ist. Ja. Aber im Grunde hilft es den Kindern nicht. Ne? Mhm. Das ist immer so schwierig.
Was hilft den Kindern nicht?
Wenn die es vermeiden. Wenn die Eltern die Vermeidung unterstützen, ist das immer zur Bewältigung von einer Angstproblematik schwierig. Mhm. Weil es gibt keinen anderen Weg, sei denn du hast einen gefunden, Cord, aber ich glaube, ich kenne sonst keinen, die Ängste zu überwinden, als sich denen zu stellen.
Also darf ich dich mal fragen?
Das ist die einzige Möglichkeit. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen noch hinzukommen bei Kindern und Jugendlichen, deswegen habe ich da auch eine mega Hochachtung vor der Arbeit, die der Tom macht, weil du hast nicht nur das Thema des Kindes, sondern du musst dich auch noch mit den ganzen Themen der Erwachsenen, mit den Erziehungsberechtigten auseinandersetzen. Das ist nochmal eine Ebene zusätzlich und die ist nicht ohne. Die ist nochmal das ist, sagen wir mal, Therapie Deluxe.
Ja, wen therapierst du da eigentlich, fragt man sich dann
wahrscheinlich mal. Naja, manchmal frage ich mich das auch.
Diagnose Eltern.
Manchmal ist das so. Ne?
Ja.
Wobei ich allerdings, bin ich da so ein bisschen von weg tatsächlich. Was heißt von weg, ne? Also das heißt, ich habe immer noch so dieses, klar, die Eltern, die Eltern, die Eltern. Und ich hatte eine längere Zeit das Gefühl, dass ich da so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen resigniert, aber man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl so, boah, okay, du siehst die halt 50 Minuten die Woche und redest quasi auf die einen und die restlichen, was weiß ich, wie viele Stunden dann noch die Woche übrig bleiben, sind die halt bei den Eltern.
Das ist egal. Das ist echt egal.
Tom. Du sagst schon, das ist egal. Das genau, ist richtig. Genau, ja, das also fiel mir vor kurzem nämlich immer auf. Aber sag, warum das egal ist,
Paul. Ja, genau. Das ist allein deswegen schon egal, weil wenn du immer den Alltag kennst und der ist immer gleich und du spürst ja selber durch deine Intuition schon, irgendwas ist hier nicht richtig oder irgendwie. Ne? Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum Therapie wichtig ist. Alleine, wenn Tom da sehr klar ist und den Auftrag dann annimmt und sich auf das Kind bezieht, ne, oder auf den Jugendlichen, und der dann es reichen kurze, muss noch nicht viel gelabert werden. Ne? Also es reichen kurze Interventionen oder eine klare Aussprache. Und auf einmal die Jugendlichen oder die Kinder denken, ey, der hat mich verstanden oder da fühle ich mich gesehen. Das macht so viel aus. Das ist wie so eine Lösung im Rätsel oder wie auch immer. Ja? Und dann hast du das Gefühl, boah ja, jetzt möchte ich wissen, wie komme ich da raus. Und da reicht dann auch mal eine Stunde in der Woche aus, wenn man so will.
Tatsächlich. Ja. Ich hab da noch ein krasses Beispiel gleich, aber das bringe ich auch gleich noch. Aber halt, genau, mittlerweile, also dann habe ich natürlich gerne mit denen gearbeitet, wo ich das Gefühl habe, die Eltern sind da fit, die haben das gecheckt und kriegen das hin. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist teilweise schwieriger, weil ja, ich formuliere es jetzt mal ganz blöd und provokativ, die Eltern kriegen das hin und sagen es den Kindern, und dann schaffen die Kinder das irgendwie nicht, obwohl die Eltern jetzt schon sie unterstützen. Ja, scheiße, das, ne? Mehr kann ich ja quasi auch nicht machen. Vielleicht nochmal einen anderen Impuls oder so geben. Mittlerweile habe ich es ja schon fast lieber, wenn die Eltern quasi halt das Ganze irgendwie nicht so unterstützen und ich quasi derjenige, der Einzige bin, auf gut Deutsch, der es anders sieht. Dass die halt, besonders im jugendlichen Alter, ne, das ist bei Kindern nochmal anders, ne, dass ich halt den Jugendlichen ein bisschen zeige, wie Cordes gerade gesagt hat, okay, gibt auch andere, oh Gott, ist das arrogant, es gibt auch andere Wege, die Welt zu sehen, das sage ich jetzt mal so, ne. Also, wie Cord halt gerade gesagt hat, der checkt mich, so, ne, okay, ich muss das nicht so sehen wie meine Eltern, ohne dass jetzt direkt die Rebellion oder so startet. Ne? Noch zurück zu meinem krassen Beispiel. Ich hatte letztes Jahr eine Fortbildung, da war eben eher ein Workshop, ein kleiner, zum Thema Salafismus. Da war halt jemand, der so Präventionsarbeit macht, dass halt Jugendliche da nicht abdriften und sich dann irgendwie Salafismus zu wenden. Quasi, was jetzt Salafismus?
Ja.
Kannst du das erklären? Nein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil im Prinzip ist es quasi eine sehr streng ausgelegte, liebe Hörer, korrigiert mich, wenn ich was falsch sage, ne? Eine sehr streng ausgelebte, orthodox ausgelebte Version des Islam, wo halt es wirklich halt auch noch wirklich so ungläubige Kott hat den Wikipedia-Artikel.
Ja. Also, aber nee, aber was?
Aber du hast es schon gesagt, das
was
ist
für ein
so.
Workshop hast du dazu gemacht?
Also, ach, was für ein Workshop? Da war halt jemand, der, weil es kommt halt vermehrt zu, es kommt halt vermehrt vor, dass Jugendliche, die quasi so ein bisschen orientierungslos sind, sich extremen Gruppen zuwenden.
Ah, jetzt weiß ich,
es gibt linksextreme Gruppen, rechtsextreme Gruppen und es gibt halt diese, ich sag mal, religiös fundamentalistischen Gruppen, muss jetzt nicht unbedingt Richtung Islam sein, kann auch Christentum sein,
wo leicht das halt so,
genau, leicht beeinflussbare Individuen gesucht werden, explizit. Also eigentlich ist es oft links, rechts oder Islam, muss man leider mal so sagen. Ich kenne jetzt keine fundamentalen, obwohl auch Sekten und so gibt es auch.
Genau, ja, aber interessant, richtig, ja klar, ne? Solche Themen hast du dann natürlich ja auch. Ne? Ja.
Und derjenige sagte nämlich, was nämlich reicht, ist einer im Umfeld vom Jugendlichen, der halt sagt, das ist Blödsinn. Ne? Weil die werden ja dann oft abgeschirmt und die werden dann, egal jetzt in welcher Umgebung halt, werden in diese Community und da findet der Alltag nur noch da statt.
Ja, wie so eine Blase.
Wie so eine Blase, wie so eine Filterbubble, wie man das so schön neudeutsch sagt. Ja. Und da reift dann quasi so ein, so eine Ideologie eigentlich. Mhm. Und da reicht es, wenn einer dabei ist, der halt irgendwie in einem anderen Umfeld, der halt sagt, nee.
Aber schon vielleicht eine Person, die auch ernstzunehmend ist für das Individuum, oder? Also die schon Ansehen hat.
Ne? Ja, genau, richtig.
Aber Tom, darf ich kurz noch, weil sonst vergesse ich die Frage.
Ja.
Wenn die wenn Jugendliche zu dir kommen, die eine soziale Phobie haben oder halt sowieso schon Probleme haben, irgendwie überhaupt sich zu öffnen oder sowas, ne?
Ja.
Wie können die das denn dann bei dir? Also du bist ja völlig fremd, ne? Mhm. Und irgendwie da ist ja erstmal gar keine Vertrauensbasis.
Ja.
Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nein, ist gut. Ich war eigentlich auch fertig mit dem Ding. Also mir war nur die Aussage wichtig, dass da einer, wie Kort das eben sagte, das bestätigt so die These.
Okay.
Genau. Wie öffnet die sich, war deine Frage.
Wie kriegst du Zugang zu denen? Genau. Also da, wie stellt man sich das vor, wenn die dann zu denen sitzen? Und die werden ja wahrscheinlich auch von den Eltern eher so ein bisschen zu dir gebracht, oder?
Ja, ich kann mir vorstellen, die Hälfte oder wenn nicht noch gar noch mehr sind so Reparaturaufträge. So nach dem Motto, Kind ist kaputt, krank. Ich überspitze das gerade, aber so. Ja. Also gibt es ein Problem, da gibt es Symptome und jetzt machen sie auch wieder heile.
Genau.
Richtig, hätten das.
Ja.
Machen sie wieder ganz, der wieder läuft.
Machen sie mal ein bisschen ganz und dann ist gut. Das sage ich mal gar nicht. So. Also den Zahn ziehe ich den schon mal, ne? Mhm. Ich sagte noch am Anfang, dass das immer Nebenwirkungen hat, ne? Weil das habe ich oft, das ist eigentlich ganz witzig, so nach dem Motto, ja, der ist so schüchtern und hat kein Selbstbewusstsein und so, dann arbeite ich mit dem Kind, macht super Fortschritte und dann kommt, boah, der ist so frech geworden. Naja, okay, kann man halt nicht beides haben, so, ne? Ja, in der Regel checken die Eltern das dann aber auch.
Ne? Ja, klar.
Genau, richtig. Im Prinzip, wie schaffe ich das, sage ich jetzt mal so, es ist halt schwierig zu sagen, das ist kein kognitiver Prozess, dass ich jetzt sage, ich mache das und das und das. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich bin authentisch. Das ist so mein Ding. Also schon fast das... Manche schlagen die Hände über den Kopf, wie authentisch ich ist. Ich erzähle viel von mir und so. Besonders, wenn ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, ohne dass ich jetzt nur von mir erzähle, aber ich gebe viel von mir preis.
Obwohl das ja auch, glaube ich, wahrscheinlich wichtig ist, weil sie merken dann, du öffnest dich, ne? Dann öffnet man sich ja auch leichter, ne? Als wenn du jetzt nur noch so eine Autoritätsperson da die ganze Zeit sitzt, ne? Und irgendwie da dein Dokumentenblatt ausfüllt.
Das war auch einer der Gründe, warum mir das wichtig war, dass wir heute auch Tom viel Raum geben, dass er ein bisschen von sich erzählt, damit man auch ihn kennenlernt, weil uns beide kennt man ja. Mhm. Ja, aber dass man auch so mal mitbekommen, ne? Wie das so ist. Und ich denke mal, so wirst du wahrscheinlich auch dann, wenn Fragen sind, werden bestimmt, können mir vorstellen, Jugendliche fragen, hey, findest du den denn? Oder du hast ja auch den, wie heißt der Musiker bei dir hängen da, der...
Kanye West, ein großer Kanye West-Fan.
Ja, genau. Das war die Gelegenheit, das war jetzt hier, der Ball, den ich zugeworfen habe. Genau. Und dann kommen die Jugendlichen und sagen, ey, cool, der ist, also entweder sagen die, der ist total cool, dann sprechen die dich bestimmt drauf an, ne? Oder die denken sich, okay...
Aber sagen Sie mittlerweile schon, wer ist denn das? Also ich meine.
Nee, tatsächlich, ich hatte letztens jemanden, den konnte ich damit beeindrucken. Also das war super. Super, dass ihr jetzt das nochmal sagt. Da war nämlich jemand und dann haben wir so ein bisschen geredet, halt Erstgespräch und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist da noch was, weil er war halt auch schon 16 oder 17, vielleicht dann schicke ich die Eltern am Ende immer nochmal raus. Ne? Am Anfang sollen die ruhig mit, weil dann sehe ich auch, wie die miteinander umgehen und so und dann können die Eltern auch ihren Part loswerden. Und am Ende sage ich aber immer so, weil ich habe eh noch so ein, zwei Fragen, immer an die Jugendliche und aber auch, vielleicht haben die ja Fragen oder Fakten an mich, weil das Schöne ist ja, jetzt bin ich all over the place quasi. Ich bin hier und da.
Alles gut.
Weil ich sage, wie schaffe ich das noch, sag ich mal, Vertrauen? Ich habe ja die Schweigepflicht. Mhm. Das ist für die Kinder ist immer super.
Was erklärst du dir
dann? Ich erkläre, was die Schweigepflicht ist. Ich sage, du kannst, also alles, was du mir sagst, muss ich nicht deinen Eltern sagen. Da gibt es jetzt auch Alterskriterien, aber ich gehe mal von einem Jugendlichen aus. Ne?
Ja.
Wenn der Jugendliche über 15 ist, habe ich komplette Schweigepflicht. Da darf ich den Eltern...
Du kannst den Eltern nichts erzählen.
Darf den Eltern nichts erzählen, außer akute Selbstgefährdung, ist klar. Wenn der jetzt sagt, okay, ich denke drüber nach, mich umzubringen oder ich bringe mich gleich um eher noch. Mhm. Oder okay, morgen gehe ich in die Schule und dann
mit der Schrotflinte
und dann wird geballert. So, ne? Dann darf ich natürlich die Schweigepflicht brechen. Ich sage den Kindern immer, du könntest Heroin spritzen, ich dürfte das nicht deinen Eltern sagen. Ist auch so.
So, Tom, sowas sagst du denen?
Sowas sag ich
denen. Absolutes No-Go eigentlich, würde jetzt wahrscheinlich jedes Elternteil sagen.
Ja, aber es ist...
Es bleibt hängen von der Bedeutung her.
Nee, es geht um die Bedeutung. Ich glaube auch nicht, dass einer dann gesagt hat, ja geil, dann mach ich das jetzt.
Ja, dann tschüss.
Ja.
Danke,
das. Gut, dass
das
sie es sagen.
Kann ich mal ihr Besteck haben?
Ja, klar.
Genau.
Aber, was tatsächlich aber natürlich, weil dann erzählen mir viele, dass sie kiffen. Das ist ja, auch ist nicht gut. Unwichtig.
Also nee, ich, genau, wollte ich gerade sagen.
Es ist nicht gut zu kiffen. Kiffen ist immer schlecht. Kiffen ist so. Schlecht.
Ja.
Also es ist wirklich so, das habe ich jetzt nicht nur gesagt und dann gleich baue ich mir ein, sondern
ja, ja, genau.
Es ist immer schlecht, es ist immer besonders, wenn man in Psychotherapie ist.
Das ist auch mal ein schlecht. Thema, ne? Quad.
Kiffen? Ja, auf jeden Fall. Das ja. sollten wir auf jeden Fall
mal annehmen. Ja. Weil, kann der Tom nochmal wiederkommen?
Ja, ich habe 4 Jahre in Holland gelebt, du. Auf jeden Fall.
Frikante zu brauchen.
Nee, tatsächlich... Tatsächlich, das ist auch eine Geschichte, die ich den, ja. weil manche fragen dann, haben sie schon mal gekifft?
Ja.
Und dann erzähle ich meine Kifferfahrung tatsächlich aus Holland.
Ja.
Und ich habe nicht.
Jetzt eigentlich auch ich hab nicht. Schon hören,
willst du schon hören, oder was? Ich
will das schon hören. Oh, jetzt ja, Gott, okay. Das sollten wir. Ja, das
ich habe da, halt, hab da halt nee, gelebt.
Oder?
Ja, aber gut, dann sage ich denen das ja, halt.
Kommt mal wieder.
Ohne,
das ist ein cooler Teaser, ja.
Ohne, dass ich jetzt irgendwie sage, so, oh, ja, ich habe auch mal gekifft. Ich weiß, wie die Jugend tickt und so. Wenn man sowas macht, hat man Dreck verloren. So,
mhm, ne? Ja,
aber wenn die mich fragen, gebe ich eine Antwort.
Mhm.
Ne? Und wie gesagt, Kiffen war für mich nichts immer, habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding. Mhm. So, und erklär denen das, erzähl denen so ein, zwei, sag ich mal, lustige Ereignisse, wenn es die interessiert. Ne? So, wie sind wir jetzt da gelandet?
Mit Kanye West wolltest du gerade noch irgendwas
sagen. Mit Kanye West, auf jeden Fall, genau.
Mit
Kanye West, genau, wir sind wieder zurück. Auf jeden Fall, und dann so, ja, willst du denn nochmal... fragte nämlich die Mutter, ja, willst du noch mit dem Anders sprechen? Der meinte, ja, ich habe noch so eine Frage. Ne? Und dann so, ja, dann gehe ich mal raus. Geht halt raus. Und dann habe ich so meine ein, zwei Fragen gestellt. Also ich stelle dann immer die Frage, tatsächlich Drogenkonsum, wenn die Eltern nicht dabei sind und Suizidgedanken. Das sind die ein, zwei Sachen, die ich halt nicht vor den Eltern stelle. Es sei denn, es wird halt schon im Gespräch aufgemacht, weil das zu viele Emotionen aufwühlt bei den Eltern.
Themen,
und so,
ja.
ne? Okay. Auf jeden Fall sagte er, ich habe noch eine Frage.
Ja, vielleicht ganz kurz, jetzt hast du es gerade aufgemacht.
Ja.
Vielleicht
kommt eigentlich zu kurz, Freund, ne?
Ja, gut, okay, dann erzähl ruhig das zu ändern, dann komme ich gleich zurück.
Auf jeden Fall sagte der, ich habe noch eine Frage. Ja. Ja, sind Sie Kanye West-Fan? Und dann habe ich halt erst so überlegt, weil ich weiß nicht, ob ihr das so mitgekriegt habt, weil es war letztes Jahr so ein bisschen kontrovers, weil er ja bei Trump war und so.
Ja,
und,
ja, schon,
dann wird dann, manchmal wird das so ein bisschen dann politisch, aber ich stehe halt dazu, sage ich mal so. Also zu Kanye. Auf jeden Fall. Und dann halt, ich so, ja. Und er so, ja cool, ich auch. Und dann haben wir uns erstmal so eine Viertelstunde, und er war halt wirklich Fan und ich halt auch, haben wir halt erstmal eine Viertelstunde rumgenördet, quasi. was ist das beste Album und so, bla bla. Ja, auch das kommt halt nur cool, wenn es irgendwie authentisch ist. So fülle ich natürlich nicht meine Therapiestunden, muss ich dazu sagen. Aber zur ersten Kontaktaufnahme, das war ja eigentlich die Frage.
Erfüllt ja auch einen Zweck im Grunde, ne?
Genau, das ist halt so ein Bonding-Ding halt, ne?
Ja.
Das ist ja auch bei Jugendlichen wichtig.
Genau.
So. Worauf stehst du?
Lass auf jeden Fall nochmal zurückgehen, weil die Fragen, die du gerade gesagt hast, diese beiden Fragen, die du stellst, weil ich denke mal, die Hörer werden sich jetzt fragen, okay, warum stellt er das? Ich meine, von der Logik her ist es, glaube ich, allen klar, aber wenn du willst, vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Es hat bestimmt einen Grund, warum du das auch stellst. Ich glaube, es geht dir nicht nur jetzt um Aufschreiben und sofort weiterleiten oder so, wenn einer sagt, dass er Suizidgedanken hat. Ich glaube, da geht es auch noch was anderes bei dir.
Genau, also die Drogenfrage stelle ich tatsächlich... häufig, wenn jemand so Richtung, also wenn er sich sozial zurückzieht, was halt eine sehr beliebte Strategie ist bei Kindern und Jugendlichen, und wenn dann halt rauskommt, dass der halt pro Tag 3 Joints raucht, dann ist das natürlich schon für eine Therapie hinderlich. Mhm. Weil wenn er so, ja, ich bin so demotiviert, aber halt kifft 1 Gramm am Tag weg, dann ist es, da kann ich mich auf den Kopf stellen und die tollsten Therapie-Dinger haben, wenn du halt, ne?
Ja.
Kiffst ist mit der Motivation schwierig. Mhm. So ist es. Ne? Das ist halt die eine Geschichte. Und halt, Thema Suizidgedanken kommt auch häufig bei Jugendlichen vor. Manchmal, also muss auch nicht immer sofort ein Alarmsignal sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich glaube, als Jugendlicher hat jeder mal ganz kurz drüber nachgedacht, oder nicht?
Er darf, das gehört dazu.
Ich glaub,
das gehört tatsächlich auch dazu.
Sich selber irgendwie in Frage zu stellen.
Ja, natürlich, auch im Sinne von eurer Existenz. Ne? Also, weil du dir entwickelst dich, und das ist, weiß ich noch, das wird unter den Entwicklungsaufgaben auch mit aufgefasst. Ne? Sowas, so Gedanken, so geringes nur von Gedanken, ne? Dass die absolut in Ordnung sind. Wir machen da sicherlich auch nochmal eine Folge zu.
Ja.
Ne?
Machen wir auf jeden Fall,
ne? Aber genau, das fand ich jetzt nochmal wichtig, um das nochmal deutlich zu machen, dass da einfach auch was, da geht es auch um Beziehungsaufbau, um zu gucken, wo steht der, wie wie fühlt der, ne, wo muss man vielleicht da noch ein bisschen in die Tiefe gehen und so. Und das finde ich einfach, das zeichnet auch einen guten kinderjugendlichen Psychotherapeuten aus, dass du das Gefühl hast, mit dem kann ich Äpfel klauen gehen, aber ich werde trotzdem ernst genommen und ich werde gut geführt, also begleitet und bin jetzt nicht einfach nur auf dem Kumpeltrip. Ja.
Genau, ja? Richtig, weil das ist natürlich auch irgendwie so eine Falle und da muss man halt immer ganz gut schauen. Du kannst halt nicht auf diesem Kumpeltrip bleiben. Ne? Du musst schon in der Stunde halt auch ein Experte sein und auch ganz klar eine Balance finden, warum sind wir denn jetzt hier? Ne? Mhm. Also bei besagten Patienten ging es dann jetzt, also wir sind nicht da, um über Kanye West zu reden. Das können wir mal machen. So, ne? Aber eigentlich geht es ja um dich.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage an dich, weil ich stelle mir das auch sehr herausfordernd vor, da ich frage mich wirklich, wie gehst du denn vor jetzt? Okay, bleiben wir erstmal bei Jugendlichen, aber natürlich ganz spannend wird es wahrscheinlich dann auch bei Kindern, ne? Vor allem im frühen Alter.
Ja.
Vielleicht, genau, willst du erstmal anfangen, wie würdest du jetzt mit einem Jugendlichen arbeiten? Du kannst ja auch mal vielleicht ein konkretes Thema nehmen, ich weiß nicht, ob es soziale Phobie ist oder was anderes, aber dass du sagst, okay, dann gehe ich so und so vor, also gibt es da klare Pläne irgendwie? Du bist ja Verhaltenstherapeut, sagst du, ne?
Genau.
Aber dass du das einfach mal so erklärst.
Also jetzt weil das ist ein Unterschied. Ist das jetzt in der ersten Phase Beziehungsaufbau oder generell? Weil das ist ein Unterschied.
Du meinst glaube ich, störungsspezifisch, ne? Wenn einer mit einer bestimmten Störung kommt oder was?
Genau, so. Ja, auch vor allem, also wie behandelt man dann Jugendliche oder, sagen wir mal, Kinder oder, ne, die noch nicht irgendwie dir auch vielleicht, also wie geht man da vor, ne? Dann bist du ja auch auf einer anderen Ebene irgendwie einfach.
Du meinst jetzt von der...
Könnt ihr mir folgen?
Ja, ich glaube, der Tom denkt jetzt, könnte ich mir vorstellen, das ist wirklich komplizierter. Das ist nicht so irgendwie Schema F oder Schema Y.
Nee, genau, du hast jetzt die Schablonen, das ist also schon klar.
Geht es jetzt um eine Technik? Meinst du jetzt an Tom die Frage in Richtung, welche Techniken werden benutzt? Oder?
Ja, vielleicht könnte man dann von Techniken sprechen.
Ja, okay. Techniken, was jetzt? Ihr habt mich echt...
Welches Mal auf welche Seite? So, also quasi.
Also es gibt natürlich, das ist natürlich auch so ein bisschen mein persönlicher Stil, ne? Je nachdem, womit jemand kommt, gehe ich wirklich, es gibt ja diese Manuale tatsächlich, also Verhaltenstherapie, das ist so ein bisschen das Klischee, dass es halt Manuale gibt, tatsächlich, da steht dann drin, in Sitzung 1 machen Sie das und das mit dem Patienten, in Sitzung 2 machen Sie das und das mit dem Patienten, in Sitzung 3 so und so, das ist jetzt sehr übertrieben, aber gibt es tatsächlich Manuale, die so krass durchstrukturiert sind, ne? Bin ich kein so großer Fan von.
Okay, ich mach's anders. Ja. Jetzt kommt da ein Jugendlicher, sagen wir mal der Kanye West Mensch zum Beispiel, oder weiß ich nicht.
Oder Shoutout, wenn du zuhörst.
Ja. Auf jeden Fall. Oder sagen wir halt jemand mit einer sozialen Phobie.
Ja.
Ne? So. Wie gehst du mit dem vor, dass der es schafft, über sich dann wieder hinauszuwachsen oder halt auch auf jeden Fall Menschenkontakt zuzulassen, selbstsicher
zu werden. Ja, okay, alles klar. Genau. So. I get it. Auf jeden Fall erst Beziehungsaufbau. Das sind so die ersten 4-5 Stunden. Wobei ich auch immer frage, was sind die Probleme? Darüber kannst du ja auch also erstmal hörst du nur zu. Das ist der Klassiker. So.
Okay.
Und versuchst, du bist neugierig und versuchst, die zu verstehen. Weil ich glaube, dass jedes Verhalten, was jeder zeigt, macht subjektiv Sinn.
Ja.
Das ist jetzt leicht gesagt, das nickt jetzt auch jeder Hörer ab, aber inwiefern zieht man das wirklich durch? Mhm. Ne? Bis zum Ende.
Ja.
Zum Beispiel das Thema, jetzt Hölzchen auf Stöckchen, aber das ist vielleicht ein krasses Thema. Nein, ist okay, alles gut. Auf jeden Fall ein krasses Thema. Wenn halt Jugendliche zu mir kommen, und das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet, vielleicht sprechen wir da gleich auch noch kurz drüber, vielleicht auch nicht, vielleicht machen wir ein extra Thema dazu, selbstverletzendes Verhalten. Ja? Mhm. Also, auf gut Deutsch. Genau, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal als Beispiel. Ne?
Ich finde es ganz cool, weil es einfach nochmal zeigt, was du alles so mitunter hast. Ne?
Ja klar, auf jeden Fall.
Also was umgangssprachlich als Ritzen genannt wird, wobei ich das Wort Ritzen nicht mag, weil...
finde ich auch irgendwie seltsam.
Das ist halt Ritzen, so Ritzi. Und das ist halt teilweise halt so Schneiden tatsächlich, so kann man sich's vorstellen. Ne? Und Ritzen, das ist immer so, ja, das machen die nur wegen Aufmerksamkeit und so. Ne? Okay, wie gehe ich vor? Ich versuche halt zu verstehen, warum. Ich habe natürlich einen Hintergrund. Ich weiß, warum die das in der Regel machen, um halt mit einer großen Anspannung loszugehen, weil sie halt keinen besseren Umgang damit wissen.
Kannst du mir das nochmal näher erklären? Das finde ich immer ganz spannend.
Ja, also es ist häufig so...
Boah, jetzt ist gut!
Special Effects, Entschuldigung.
Ja. Mann, ey. Jetzt reiß ich zusammen.
Nicht bei allen, aber häufig ist das so, dass halt die Jugendlichen, auch da wieder gibt es eine biologische Komponente, schneller in ein hohes Erregungs- und Anspannungsniveau kommen, mhm, und das halt auch länger anhält und einfach, und da beantworte ich quasi die zwei Fragen gleichzeitig, durch Schmerzen, mhm, kommt man von diesem Anspannungsniveau wieder runter und zwar sehr gut. Es ist eine hilfreiche Strategie. Das ist nämlich auch gut, dass du das sagst. Das erkläre ich nämlich immer so. Alle sagen so, boah, wie kommt man auf die Idee? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Also jetzt, was du mir erzählst, theoretisch bin ich bei dir.
Ja, pass auf.
Aber ich kann es mir praktisch nicht vorstellen.
Jetzt kommt der Mindfuck. Pass auf, jetzt mache ich nämlich mein Beispiel. Mein Beispiel ist immer, das kennt jeder. Nicht das Mikro. Auf jeden Fall.
Ja, so.
Ja? Das Beispiel kennt jeder, man hat einen stressigen Tag, man, keine Ahnung, wuschelt irgendwie in der Küche rum und dann zur Krönung fällt einem quasi noch ein Glas runter und dann flucht man und schreit und tritt gegen so eine Tür. Macht ja eigentlich, hast du schon mal gemacht? So in der Richtung oder irgendwie irgendwas in die Tür geknallt oder so?
Ich hab mal ganz laut so, ich schreie dann so raus, so ja, im Auto, genau, zum Beispiel. Dann
richtig, ja? Genau. Aber Gott, kennst du das? Türen, ja, knallen, Türen,
also nicht. Nee? Aber nee, Türen knallen, so ein Typ bin ich jetzt nicht, aber.
Nee, ich hab mich auch.
Ich überlege gerade, mache ich da nicht. Ich glaube, ich schreie dann eher.
Ja,
okay. Witzig, ne? So selbst auch im Auto. Ja, klar, im Auto gerade noch.
Ja, im Auto gerne. Schreie gerade noch.
Im Auto habe ich jetzt halt gerade.
Schreien, aber ist jetzt auch nicht so abwegig, gegen irgendeinen Gegenstand zu treten, der halt gerade,
ja,
da ist.
Ne? Ich meine, ich weiß auch, was du meinst. Das machen ja auch viele, ne? Genau. Gibt's ja häufiger.
Und das macht ja auch null Sinn. Ja, wenn man, oder man haut auf den Tisch, ja, tut die Hand halt weh, sonst hat, aber es macht einen Sinn, es hilft halt. Das Schreien hilft auch. Es ist eine Entladung. Und so ist das mit dem Selbstverletzen auch. Weil du musst dir vorstellen, die sind in einem Anspannungsniveau, was für die teilweise halt konstant unerträglich ist.
Was, woher kommt das Anspannungsniveau? Warum haben die das?
Wie gesagt, also teilweise diese biologische Komponente, dass die halt sehr schnell in einem Bereich sind, wo die eine Anspannung haben, die, wie gesagt, die total unerträglich sind, die sie so nicht loswerden, weil sie sich total gefangen fühlen. Zum anderen, ja, auch da gibt es, das wäre jetzt, wie gesagt, extra Folge schon
fast. Ja, das machen wir echt noch.
Ja, würde ich vorschlagen.
Aber, ja.
Genau, haben die dann halt, ich fasse nochmal kurz zusammen, oft halt die Erfahrung gemacht, dass diese Anspannung nicht ernst genommen wird. Deshalb ist so der schlimmste Satz, den man halt sagen kann zu jemandem, der sich selbst verletzt, halt irgendwie so, ja, du machst es wegen Aufmerksamkeit. Oder auch sehr gern gehört, Shoutout an alle Patienten, die das kennen, das ist doch nur eine Phase. Ist doch nur eine Phase.
Aber ja? Ey, wenn mein Kind sich selbst verletzen würde, da würde ich nicht sagen, ist doch nur eine Phase. Also das finde ich schon alarmierend
eigentlich. Also das Verletzen spricht natürlich schon für einen enormen Druck. Und man dürfe nicht vergessen, wir kriegen ja, beziehungsweise Tom auch, ne, weil er es ja schwerpunktmäßig macht, ja auch die Fälle, wo die ja schon einen hohen Leidensdruck haben oder zumindest die Eltern. Also jetzt reden wir ja nicht von einem, irgendwie, der jetzt gerade mal Husten hat oder was. Ne?
Wobei ich auch Jugendliche habe, wo die Eltern das sagen. Das ist nur eine Phase.
Okay.
Obwohl ihr das schon seit 3 Jahren macht.
Ja, okay, ja, wobei dann könnte man dann. Ja, okay.
Was sagen die Eltern?
Das ist nur eine Phase. Obwohl ihr das seit 3 Jahren macht und teilweise chirurgisch versorgt werden musste. Aber oh gut.
Gott. Ja, aber vielleicht ist das auch mal wichtig, das anzusprechen, nämlich wie ist die Wahrnehmung, ne? Die verschiedenen Wahrnehmungen zwischen den Eltern und den Kindern.
Es ist total schwierig. Ja. Leute, wir sind schon mal 1:10. Ich muss noch mal kurz intervenieren. Insofern, wir brauchen auch ein bisschen jetzt gleich eine Stoßrichtung. Ne?
Ja, wir brauchen jetzt erstmal Gummibärchen, meine Lieben. Ja. Ich hole die mal. Aber erzähl mal weiter.
Wir haben keine mehr, Kurt. Das waren die letzten.
Nein, hör auf.
Ja, wirklich.
Wow.
Aber
wow.
Ich habe noch so Froschis.
Können wir mal ganz kurz vielleicht echt eine Pause machen, weil ich pinkeln muss?
Ja,
machen wir. Und dann machen wir weiter.
Alles klar. Wir kommen gleich wieder.
So, 3 Stunden später, jetzt alle waren auf Toilette. Nein, Quatsch. Und zwar, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch wieder, ich fasse jetzt mal zusammen, ne, dass wir wieder zurückkommen zu dem eigentlichen Thema von heute. Weil natürlich ist das wichtig, dass wir auch nach rechts und links gucken und die Erfahrung auch hier fließen lassen und das nicht alles zu sehr runterbrechen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Aber was Tom ja auch gesagt hat und auch deutlich gemacht hat, ist, dass es ganz viele, also vielfältige Möglichkeiten gibt, warum man Hilfe in Anspruch nehmen könnte, sei es aus Sicht der Eltern, wo du sicherlich gleich noch einiges zu sagen kannst. Das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, auch für die Hörer, dass wir uns auch nochmal die Sicht der Eltern uns anschauen. Ne? Das haben wir ja mehr so die Sicht der Jugendlichen und Kinder jetzt so beleuchtet. Und ich finde, dass wir am Ende, um der Frage gerecht zu werden, wie aus Kindern gute Erwachsene oder glückliche Erwachsene, je nachdem, wie man sehen will, ne, werden können, dass wir vielleicht mal hinschauen, was aus unserer Sicht, aus Fachsicht wichtige Grundvoraussetzungen sind, damit das auf jeden Fall gut möglich ist. Ob sich das dann zeigt, ich meine, wir können nicht in die Kristallkugel gucken, aber ich denke, wir können auf jeden Fall sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die notwendig sind. Mhm. Ne? Und die aber gleichzeitig auch, können wir auch nochmal dann ganz klar markieren, dafür sorgen können, dass etwas auch nicht gut funktioniert, wenn es nämlich nicht vorhanden ist. Jetzt denke ich schon an bestimmte Dinge, aber da kommen wir dann gleich
noch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir es auch mal konkreter
machen. Ja, machen wir gleich. Ne? Also jetzt vielleicht Anton würde ich vorschlagen, ne? So die Sicht nochmal, was ist mit den Eltern? Wie sieht es denn damit aus?
Ja, was erzogen?
Ja, was haben die denn da für einen Einfluss? Mensch, ne? Wir reden ja immer über die Kinder, was die für Hilfe brauchen und warum die kommen, aber wie würdest du das denn sehen? Wie schätzt du denn die Rolle und die Sicht der Eltern ein? Also welchen Part nehmen die ein im Bezug auf Krankheitserleben oder sogar auch mit als Auslöser für bestimmte Probleme?
Weißt du, wie ich meine? Ja, also auf jeden Fall einen großen, ne? Mhm. Selbst wenn, also ich habe ja auch Kinder und Jugendliche, wo die Eltern vielleicht auch nicht mehr, wo es sich, sag mal, nicht mehr so scheinbar, nicht mehr so eine große Rolle spielen, wo die zum Beispiel, ich sage jetzt mal einen Extremfall, in einer Wohngruppe halt wohnen und mit ihren Eltern, keine Ahnung, einmal im Quartal irgendwie Kontakt haben und so. Aber selbst da hat das halt einen Einfluss oder hat halt auch einen Einfluss gehabt. Oder selbst die Kinder, Jugendlichen, die sich, dann eher Jugendlichen oder schon fast junge Erwachsene, die sich vornehmen, boah, ich will niemals so werden wie meine Eltern. Und irgendwann hocken sie dann auf der Couch. Und besonders, wenn es dann um die Erziehung der eigenen Kinder geht, dann hört man plötzlich Sätze,
die man... Das ist so spannend. Ich habe genau das, habe ich jetzt in der letzten Zeit auch für mich ganz häufig festgestellt. Ich dachte, wie scheiße, ey, die sagt genau die gleichen Dinge teilweise.
Ja. Hört man plötzlich Sätze.
Vor allem, die kommen so, ohne dass ich drüber nachdenke.
Ja.
Das ist total interessant. Also so echt, genau. Mit dem, krass, diesen Satz, diesen Spruch, den habe ich noch nie gesagt. Der kommt einfach so plupp hoch. Ganz witzig.
Ja. Genau, richtig.
Also warum die haben sowas einen Einfluss. Ne? Ja, oder ja, ist auch wieder ein anderes Thema wahrscheinlich. Ne?
Das ist wichtig, ja. Ich finde das wichtig. Also auf jeden Fall, weil wir können die Herkunft nicht leugnen. Also so, weißt du, so als Kinder. Aber jetzt gerade in der Kinder- und der Jugendtherapie, ne? Ja. Du würdest das einschätzen. Genau.
Du hattest eben vielleicht das, hattest du eben in der Pause, in der Pipi-Pause quasi gesagt, boah, weil unser Vorschlag so war, okay, lass uns mal Eltern reinbringen. Boah, nee, dann landen wir wieder so bei Erziehungsstilen. Das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Wie gesagt, ich finde das halt, wie gesagt, das ist ein Thema, wo man sich auch Gedanken drüber macht und machen sollte, so, wie erziehe ich mein Kind? Ich würde schon fast provokativ sagen, dass es, bis auf jetzt irgendwelche Extreme, fast egal ist, weil man eher nicht, was bringe ich meinem Kind irgendwie bei, sondern wie mache ich das halt, ne? Bin ich dabei als Elternteil authentisch? Bringe ich meinen Kindern bei, halt auch authentisch zu sein? Ne?
Ich finde auch, du hast einen super geilen Satz gesagt dazu. Du hast mir mal gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Genau.
Dass das nicht viele Eltern oder häufig Eltern so denken. Ne?
Richtig, genau. Das ist dann manchmal so, dann wollen sie was. Also, das ist natürlich, damit muss man dann auch rechnen, weil, wie gesagt, wir können nicht in die Zukunft schauen. Man bringt einen, den Kindern was bei und die folgen und folgen und folgen und in der Pubertät merken die halt, Moment mal, ich muss dem ja gar nicht folgen. Und dann mache ich halt komplett das andere so, ne? Und werden dann, ich sag's jetzt mal ganz blöd, und werden dann Punk. Also passen sich halt nicht an und machen dann genau das, was die Eltern nicht mögen. Aber auch meist nur scheinbar, tatsächlich. Meist nur scheinbar.
Witzig, ne?
Ja.
Aber was ich jetzt zum Beispiel mal ganz konkret fragen wollen würde, wäre... Wenn jetzt... Also wir leben ja in so einer Gesellschaft, da kriegst du ja Kinder nicht einfach so, weil die nebenherlaufen oder ne, weil Verhütung irgendwie nicht funktioniert hat oder was auch immer, sondern da kriegt man ja Kinder explizit, weil man sich das unbedingt wünscht und das so eine Art ja noch so eine zusätzliche Erfüllung ist.
Ja, und man braucht die eigentlich auch nicht mehr so wie damals. Das klingt jetzt hart. Also die müssen nicht mehr auf dem Feld mitarbeiten und so.
Es hat sich ja ziemlich gedreht, aber dadurch haben wir natürlich jetzt im Grunde ausschließlich Wunschkinder, die auch unfassbar, sagen wir mal, ja, ja, wirklich so eine Art noch Erfüllung sind. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das heißt, da ist die Liebe unendlich groß. Ja? Ja. Und da wird auch viel, natürlich das Kind dann auch, ja, wie sagt man, also ja, halt schon vielleicht auch, oder teilweise vielleicht auch nicht, ja, das ist eigentlich schon die Frage an dich. Woher weiß ich, was ist das richtige Maß an Aufmerksamkeit und Liebe, ohne dass mein Kind Gefahr läuft, narzisstische Züge zu bekommen?
Ja.
Und also weißt du, und egozentrisch zu werden oder ne, da irgendwie, oder also wirklich jetzt eine Blöde, ne, okay.
Weißt du, was ich meine? Ich weiß, worauf du hinaus willst.
So. Vielleicht kannst du es auch besser zusammenfassen.
Auch da, nee, das ist schon ganz gut. Mhm. Ich glaube, was uns in der modernen Gesellschaft so voll ein bisschen abgeht, weil wir es nicht mehr nutzen müssen. Und was den Eltern, glaube ich, fehlt, aus meiner Sicht, wie gesagt, ich bin kein Vater
ja, aber im Moment. Hast du genau, aber ich habe trotzdem einen guten Blick drauf.
Ne? Genau, richtig.
Das war ich jetzt.
Ja. Auf jeden Fall, was wir halt total verlieren, generell und in der Erziehung halt besonders wichtig, ist halt eine gute Intuition. So kann man es eigentlich so ein bisschen zusammenfassen.
Ja, man wird so verunsichert von allen Ratgebern.
Genau, das ist die eine Sache. Also wenn ich einen Tipp aussprechen müsste, nehmt alle Ratgeber, alle Facebook-Gruppen, was gibt's noch? Alle Seiten, Foren. Alle Bücher, Foren und
WhatsApp-Gruppen.
Ignoriert es jetzt erstmal ein bisschen. Ja, weil ich glaube, da wirst du kirre. Du wirst echt kirre. Ja. Und ich lese auch teilweise Sachen, wo ich mir also die Hände über den Kopf zusammenhaue, was da Leute irgendwie formulieren. Ne, scheint ja irgendwie auch einen Markt zu geben. Ich glaube, das hat auch manchmal für bestimmte Eltern eine sehr narzisstische Komponente, dass die halt sagen können, was für ein geiler Vater oder sonst was sie sind. Ne?
Oder wie geil das Kind ist.
Wie geil das Kind ist. So, ja, mein Kind hat, wow, habe ich letztens gesehen, so ein Facebook-Post. Wow, ist das normal? Und da hatte sie so ein Foto gemacht, das, und das Kind ist 2,5 und das hatte halt einfach alle Spielzeuge, die hat in einer Reihe aufgestellt.
Das macht man jetzt auch schon, glaube
ich. Ja, genau. Und dann
das ist schon direkt Zwangsstörung.
Das war halt direkt so ein...
Nein,
das war nicht. Nee. Aber ich glaube, das war ja so... Wow, ist das normal? Also, das schwang so ein bisschen mit oder ist er hochbegabt? So, ne?
Ach so, in ne? der Richtung.
So was in der Richtung, ne?
Was kam da für Kommentare?
Ja, ich habe es mir echt nicht durchgelesen. Nee, auf jeden Fall, es ist auch eigentlich wurscht, ne? Also, das ist eine Sache, die verunsichert. Und viele sagen, ja, ich bin noch intuitiv. Aber viele verwechseln Intuition mit Gefühlen. Ich habe ein schönes Beispiel, was ihr vielleicht kennt.
Ja, was? Alles klar.
Ja, gut. Vielleicht eher noch kennt als ich. Und vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen beitragen. Aber ich kenne das auch eher vielleicht aus einer Außenperspektive. Also, Szenario, Spielplatz. Ja, Kind... keine Ahnung, ist 2, 3, wann verlässt man so sein Kind frei auf dem Spielplatz laufen, so ungefähr. Ne? Okay, Kind läuft, man hockt auf der Bank, hat es halt irgendwie im Auge. So, und dann stolpert es und fällt. So, ja? Das intuitive Vorgehen ist ja eigentlich zu schauen, okay, was ist denn jetzt da gerade passiert? Ne?
Ja, genau.
In so einer Mikrosekunde halt als Eltern... sich nicht von Emotionen, weil die ersten Emotionen sind ja, oh mein Gott, ich muss jetzt dahin sofort eilen und oh Gott, ist ja auch sehr schlimm, wenn das Kind sich verletzt. Das sieht keiner gern. Selbst ich sehe das nicht gern, wenn Kinder sich auf dem Spielplatz auf die Mappe legen, obwohl es nicht meine Kinder sind. Aber für Eltern muss es noch 1000-mal schlimmer sein. Ja? Dann nicht, sondern halt erst kurz zu schauen, okay, war das jetzt ernst? Also war das jetzt eine ernste Sache? Und was gibt man seinem Kind denn dann mit? Ne? So nach dem Motto, okay, steh auf, ne? Weil es war nicht schlimm. Aber das ist sehr, sehr schwierig, jetzt so pauschal zu sagen. Ne? Aber das ist so genau der Kniff. Deshalb kann man, finde ich, diese ganzen Erziehungsleitlinien, Ratgeber sagen, scheinbar immer sowas wie, ja, wenn das Kind hinfällt, dann, keine Ahnung, XXX, muss man hingehen, muss man es ignorieren, keine Ahnung, nur wenn es blutet, reagieren oder so. Aber so diese wirkliche Intuition, okay, was mache ich denn jetzt? War das jetzt schlimm, war es nicht schlimm? Mhm. Das geht einem so ein bisschen dann manchmal ab. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also was für mich schwierig ist, du kannst ja verschieden betrachten. Also zum Beispiel, wenn jetzt mein Kind weint, dann will ich ihm manchmal natürlich so signalisieren, hey, alles gut, ne? Weil manchmal weinen ja Kinder auch schnell. Und im Grunde ist es wirklich nicht schlimm, ne? Sondern weil sie sich einfach da so reingeben, dass man das Kind auch beruhigen will oder ablenken möchte. Andererseits denke ich mir natürlich, ich möchte meinem Kind auch nicht dieses Gefühl verleugnen, ne? Dass ich halt sage so, hey, also nicht sowas so, naja, ist schon wieder gut, oder ne? Ja, ist nichts passiert, genau. So diesen Spruch. Also, und das finde ich total schwierig. Also ich finde es halt immer eine Gratwanderung zwischen,
ja,
wann bin ich zu sehr, gehe ich drauf ein, sodass das Kind das Gefühl hat, oh mein Gott, es ist immer was Schlimmes passiert und ja, ich kann immer direkt weinen, weil dann kriege ich Aufmerksamkeit oder ne, überhaupt folgt das auch daraus? Ist ja, das überhaupt eine Gefahr oder ist es eigentlich nur authentisch? Oder genau, ist es besser, das Kind eigentlich auch mal schnell abzuwürgen oder zu sagen, hey, alles ist doch alles gut, ne?
Ja,
ist doch nichts, genau, passiert.
Ja.
Aber ja.
Ja, es ist ja auch, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass es einfach ist, so nach dem Motto, hey, benutzt eure Intuition und dann ist fertig,
ja,
sondern das ist ja das Schwierige.
Das ist das Schwierige, ja, genauso wie mit Wutanfällen, also mit denen wir auch echt im Moment zu kämpfen haben und wo ich es auch sehr, sehr schwer finde, man sagt ja auch immer, man kann das Kind ja dann auch nicht rausholen aus so einem Wutanfall, ja, ne? Die brauchen das ja dann auch, das irgendwie durchzustehen und durchzuerleben. Aber natürlich, jetzt sag mal, wie soll das in der Praxis manchmal funktionieren, wenn du morgens irgendwie los musst, ne? Mhm. Und das Kind muss einfach die Jacke anziehen, weil es arschkalt ist.
Ja.
Und wenn das einen mega Wutanfall hat und dann nicht mitkommt und sich auf den Boden schmeißt oder, ne, ich meine, das kennen ja alle Eltern, dann wie gehst du halt damit um? Ne? Du, ja, bist halt, in manchen Momenten bist du entspannt und geduldig und kannst total gut aufs Kind eingehen,
ja,
und kannst dir auch vielleicht mal Zeit lassen. Und vielleicht noch sagen, ja, komm, dann nehmen wir eine andere Jacke, möchtest du eine andere Jacke? Mhm. Ne, was, damit das Kind so das Gefühl hat, ich kann mitentscheiden, ich bin mit involviert in die Entscheidung. Aber es gibt halt Momente, wo du auch denkst so, ey, nee, jetzt, ne, ja, zieh einfach mal mit.
Genau.
Ne? Wir sind hier auch ein Team und jetzt, das funktioniert jetzt hier einfach mal so.
Ja.
Also finde ich wirklich unfassbar schwer. Mhm. Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel wirklich, finde ich, auch wieder eher so eine Erziehungsfrage.
Ja,
auch sehr interessant, aber wahrscheinlich, Tom, ist für dich auch schwierig, so in den Einzelfall zu gehen. Das sind ja schon die Details, ne?
Ja.
Von gerade auch das.
Aber guck mal, allein, dass du das jetzt so reflektierst, ist doch was Gutes. Also ich glaube, dass das okay, Wichtige ist, das überhaupt zu reflektieren. Weil du machst ja Fehler, in Anführungsstrichen,
ja,
bei der Erziehung.
Durchaus, ja.
Ist so.
Ja.
Machst du? Und ich sag mal, solange man das irgendwie reflektiert und für sich selber irgendwie weiß so, oh Gott, jetzt habe ich meinem Kind vielleicht irgendwie mal Unrecht getan oder so und dann, ja, mache ich vielleicht beim nächsten Mal anders. Oder je nachdem, wie alt es ist und man kann es irgendwie ihm erklären so, immer, ja, tut mir leid oder sonst was, ne? Das ist ja, glaube ich, eigentlich das Wichtige.
Ich finde auch total wichtig, dass mein Kind mitkriegt, dass es auch klar, dass auch ich Fehler mache,
ja,
oder dass, ne, dass das Leben nicht perfekt ist und dass,
genau,
jeder Fehler machen muss, damit er wieder aus bestimmten Dingen lernt und, ne, das ist ja auch ganz wichtig.
Mhm.
Aber trotzdem, natürlich hat man, ich glaube, ich habe den Anspruch nur daran, so super, eine super Erziehung zu vollziehen, dass wirklich mein Kind keine Störungen davon trägt oder irgendwie nachher sich irgendwelche Dinge einschleichen, die ihn später irgendwie blockieren oder hemmen oder sowas. Ne? Das
ja,
ist mein Anspruch
zu. Okay. Also die Elternsicht, ne, die du gerade ansprichst, glaube, da würden sich viele, sprechen sich viele auch, fühlen sich viele angesprochen. Ne? Aber im Grunde genommen kann man dazu, finde ich, sagen, dass das erstmal ein Problem und ein Thema der Eltern ist und nicht das Problem des Kindes. Also es ist eher so, dass das Kind sich damit identifizieren könnte und denken könnte, also zum Beispiel, immer ein Beispiel, wenn man denkt so, boah, hoffentlich wird mein Kind nicht so arrogant oder sonst was, ja, ist ja erstmal in der Birne von den Eltern und nicht in der Birne des Kindes. Und dann kann das Kind irgendwann, kriegt das Kind vielleicht dann mit, also wenn zum Beispiel die Mutter oder der Vater immer sagen, sei nicht so arrogant, sei nicht so, als Beispiel, dann kriegt das Kind irgendwann mit, okay, ich bin so, ich soll so sein, ich soll so nicht sein, ich soll so, kriegt wie eine Programmierung und dann kann das Kind irgendwann für sich entscheiden, okay, will ich so sein? Passt das? Wie kann ich mich damit identifizieren oder nicht? Weißt du, wie ich das meine? Aber es bleibt erstmal, darauf will ich hinaus, auch für die Hörer, ne? Eigentlich erstmal ist es ein Problem oder ein Thema der Eltern, nicht des Kindes.
So, ja, will ich es erstmal. Ja, aber das zum Beispiel habe ich jetzt für mich gar nicht, sondern ich habe zum Beispiel, also um da halt auch mal ganz konkret zu sein, einfach sowas wie, wenn ich jetzt dann direkt hinrenne, wenn der Kleine fällt,
ja,
zum Beispiel, dann habe ich natürlich Sorge, dass ich vermehrt Ängste zum Beispiel habe, weil du hast ja auch gerade darüber gesprochen, manche Leute haben ja vielleicht stärkere Ängste oder so, keine Ahnung. Und dass natürlich mein Kind irgendwie sich auf mein Kind überträgt und dadurch mein Kind irgendwie ängstlicher durch die Welt geht und das möchte ich natürlich nicht. Und, ne, also das, das ist eher das, was, wo ich mich immer wieder in Frage stelle und denke, ja, ich möchte einfach auf mein Kind nichts projizieren oder irgendwelche Themen da
genau
belasten, aber, ja, ihn belasten, ne? Weißt du, sowas, genau.
Also ich will jetzt nicht redundant werden, ich glaube, das haben alle gecheckt, aber ich sage es trotzdem nochmal, man kann, wie gesagt, auch nicht in die Zukunft schauen, also 100% Garantie gibt es nicht, aber allein, dass du da nachdenkst, okay, ist ja schon ein Schutzfaktor. Mhm. Ne? Ich glaube, dass die das halt krass, oder was meinst du, Kurt?
Ja, es kann aber, ich habe gerade überlegt, es kann auch ein verstärkender Effekt sein.
Auch, der aber Angst, das, die Balance, ne? Halt, ne?
Ja, genau, ja,
gebe ich genau. Ja. Also es kann natürlich ja, ja, auch so weit sein, mhm, aber solange du da reflektiert bleibst und dir vielleicht auch mal ein Feedback holst, das muss nicht unbedingt vom Therapeuten sein, sondern vielleicht von irgendjemandem, Freund oder ihr tauscht euch doch bestimmt auch aus über irgendwelche Kindersachen oder so, denke ich mal.
Ich bin da ja auch im Austausch. Also genau, ist jetzt auch gar nicht so. Ich finde nur, oder auch konkret die Frage an dich vielleicht, weil man das ja auch im Umkreis, also ich zumindest auch mitbekomme, dass man halt schon häufig an seine Grenzen geht. Ne? Also gerade auch, wenn man ganz frisch Eltern ist, also noch keine Vorerfahrung hatte oder was ja, auch immer, und dann halt auch vielleicht ein schwierigeres Kind hat, sag ich mal, oder auch Umstände irgendwie einfach schwieriger sind.
Ja.
Ist das dann was, womit ich zu dir kommen kann? Oder wo, wenn ich jetzt als wirklich Eltern irgendwie das Gefühl habe, ey, ich komme da irgendwie für mich nicht weiter, gehe ich dann schon zu dir oder ne, gehe ich wirklich nur zu dir, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind hat eine Störung, eine psychische Störung?
Das Zweite wäre eher. Mhm. Tatsächlich und besonders wenn die Kinder noch was kleiner sind, es gibt ja so Frühförderstellen, es gibt die Erziehungsberatung, die sich tatsächlich nur, also zum Großteil, an Eltern wendet, ne? Weil, wie Kurt halt schon richtig sagt, das ist ja dann, ich sag mal ganz blöd, das ist ja dann dein Problem. Müsste man ja eine Arbeit mit dir machen.
Ja, stimmt.
Ich arbeite aber nicht mit den Eltern, also ich arbeite auch mit den Eltern, aber ich arbeite hauptsächlich mit dem Kind.
Ja, aber da wäre ja jetzt die Frage, komme ich, weil ich denke, das Kind hat vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten, ja, weil ich dann nicht mehr damit klarkomme. Und das wahrscheinlich musst du ja wahrscheinlich auch erstmal den Eltern klar machen. Ne? Da muss man wahrscheinlich erstmal schon hingucken, ne?
Ja,
zu differenzieren. Das ist jetzt wirklich eine Auffälligkeit beim Kind, mhm, oder nehmen die Eltern das nur so
ja,
wahr? Ne?
Ja. Also, ja. Vielleicht eben nochmal, ne? Und deshalb kommen die meisten auch erst, vielleicht um da nicht einen falschen Eindruck, also es gibt auch, also die meisten kommen erst im Grundschulalter zu mir. Mhm. Weil ja auch einfach in den ersten Lebensjahren so viel passiert.
Total.
Ne? Ja. Dann machst du einen Termin bei mir, der ist in 2 Monaten, da ist das Problem schon weg.
Ja.
Oder gibt es ein neues.
Ja.
Oder sonst was.
Ja.
Und dann fange ich an zu arbeiten, dann gibt es noch ein neues.
Ja.
Ne? Manchmal ist ja wirklich so wie so ein Entwicklungsschub von einem auf den anderen Nacht, von einem auf den anderen Tag.
Ja.
Ist das Problem ja, weg oder ist ein neues da? Oder beide gleichzeitig. Mhm. So, ne? Also sag mal, so doof das halt irgendwie ist, es ist halt erst, wenn es sich so weit ein bisschen manifestierter halt irgendwie hat. Was ja auch okay ist, weil halt einfach sehr viel passiert.
Ja.
Ja, okay, stimmt schon. Und wenn es jetzt halt nicht therapeutische, also nichts mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat, das Problem, dann wäre, glaube ich, die Anlaufstelle der Kinderarzt, je nach Alter,
ja,
oder
genau,
eine Beratungsstelle, ne?
Genau, richtig. Beratungsstelle, Kinderarzt,
Frühhilfe.
Natürlich können auch welche zu mir kommen, zum Erstgespräch, und dann würde ich halt auch natürlich sagen, okay, sind sie falsch. Ne? Wenn ich halt das Gefühl habe, okay, da liegt jetzt noch keine psychische Störung vor, aber die Eltern bräuchten trotzdem irgendwie Unterstützung, weil das eine schließt das andere ja nicht aus so, dann würde ich das halt auch einfach sagen.
Ja,
klar.
Ne? Muss auch dann hingehen. Ne?
Muss dann.
Ja. Und noch eins, das ist jetzt zwar schon 10 Minuten her, aber zu dem Punkt, heutzutage ist es nicht mehr so wie früher und wir kriegen jetzt alle nur noch aus, wie sagt man, aus Liebe Kinder, da kriege ich das geht mir die Nackenhaare hoch, so nach dem Motto. Das ist leider nicht so. Ja, aber es ist ein anderes Thema. Also hat hier jetzt in dem Podcast keinen Platz. Ne? Aber es ist tatsächlich auch ein großes Thema. Ich glaube, da würde ich mal gerne deine Meinung dazu hören, Tom. Zu
ja,
der Frage, wie sieht's aus, was glaubst du, wie häufig sind Kinder Symptomträger von eigentlich Problemen der Eltern? Ohne jetzt, weißt du, ich meine so, also will ich mal so deine Meinung dazu hören. So.
Boah, wie häufig, ne?
Boah. Ich würde sagen, sehr häufig. Aber
sehr häufig, ja.
So.
Ich hätte fast mich aus dem Fenster gehoben und immer gesagt.
Aber ja, okay,
sehr häufig.
Aber sehr, ja, das ist vielleicht ja, nochmal wichtig.
Mit, genau, mit ja, Symptomen.
Genau.
Ja. Manchmal sehr klar ersichtlich von Minute 1 an. Tatsächlich.
Mhm.
Teilweise halt eher im Verborgenen, dass man dann erst so
ja,
nach 3 Monaten irgendwie merkt, ach, so läuft der Hase dann.
Genau,
ne?
Genau.
Also es ist immer
interessant.
Ja.
Sehr
interessant. Ich habe auch
was sagst du den Eltern dann? Ja. Eigentlich müssen sie mal erstmal in Therapie oder wie machst du
das? Genau so sage ich das. So. So, das ist, beende das jetzt hier. Eigentlich müssten sie, also tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, die Eltern bräuchten das und ich habe das Gefühl, ich kann das ansprechen, dann mache ich das tatsächlich auch so direkt, dass sie auch, also ich sage dann aber, sie bräuchten auch eine Unterstützung, weil ich dann immer auch mit den Eltern rede und sage, wie sieht es denn eigentlich mit ihnen aus? Mhm. Haben sie noch Energie? Mhm. Und wenn die schon sagen, nee, dann kann man das ja schon mal ansprechen. Mhm. Ne?
Das ist auch schön geschickt, Tom.
Ja,
ja,
aber
auch,
ja,
also, klar.
Ja, und klar. Ja, ne?
Weil wenn ich dann direkt sage, sie brauchen auf jeden Fall eine Therapie, ja, sie sind die eigentliche Gestörte. Ja, dann,
nein, das war nur ein
Nein, das war jetzt ja. natürlich, ja, oder ja, wenn ich halt irgendwie sage,
so ist es
ja, sie bräuchten auch, also ich habe hier den Herrn Neubersch, ich gebe ihm mal die Nummer mit und so. Ne?
Ja, ja, klar.
Aber dann spreche ich meistens was aus. Deshalb, viele sagen, ich bin so sehr, sehr direkt. Ich habe das Gefühl, dass ich das gar nicht so bin, beziehungsweise ich einfach oft oder sehr oft Sachen ausspreche, die die halt auch schon wissen.
Mhm. Genau.
Dass ja. Die wissen genau. das schon.
Ich auch,
die, auch die Eltern wissen, was ihr Problem ist.
Da bist du auch klar.
Ja? Ja. Und das halt einfach mal auszusprechen, es kann ja schon eine Art... kann ja schon eine Art Therapie sein.
Ja, 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 genau, so. Richtig. Ganz ja.
Das und entlastet.
Entlastet. Das vor allen Dingen auch die Jugendlichen, können wir vorstellen, die Kinder, ja. die denken, boah, endlich wieder mal ausgesprochen, oder sagt das mal einer. Ne?
Ja.
Ich mache das gerne auch. Natürlich muss man da, und das ist halt das Heikelste an dem Job, das du ja gerade gesagt hast. Also das macht Spaß, aber da ist echt so, wie bei Minesweeper, ne? Das kennt ihr noch von Microsoft. Dieses Spiel, wie so ein Minenfeld halt. Googelt mal Minesweeper, ihr kennt das alle. Auf jeden Fall läuft es halt echt durch so ein Minenfeld. Okay, wie sage ich das jetzt?
Oh, ja.
Weil ich sage das nämlich häufig gerne, dass die Eltern auch an sich arbeiten müssen und auch überfordert sind, wenn das Kind dabei ist. Ich finde das sehr wichtig. Aber dann muss natürlich, je nachdem wie die Dynamik ist, weil wenn das Kind schlau und mies ist, dann setzt es das natürlich auch gerne mal gegen die Eltern ein und so. Ne? Mhm. Aber ich kriege das eigentlich so ganz gut hin.
Okay. Ne? Das glaube ich.
Ja, also das ist immer sehr, 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 sehr schwierig, das halt zu sagen, aber allein das auszusprechen ist schon eine erste Entlastung.
Ja, und wie reagieren die Eltern dann drauf?
Unterschiedlich. Also die meisten tatsächlich wissen das schon.
Oder ne? Vermuten.
Und vermuten das schon und sagen, ja, muss ich machen, gut, dass sie das gesagt haben und so. Ob die es dann wirklich machen oder ob sie dann nochmal in eine Vermeidung gehen, das weiß man halt nicht. Ne?
Ja, genau.
Ich frage die dann auch immer, ob die bereit sind, das zu machen. Und wenn die sagen ja, dann...
Dann gibt es die Karte von Kurt ab.
Zum Beispiel. Dann erinnere ich die auch gerne mal dran. Also auf eine nette Art. Weil das sind ja auch, die machen das auf freiwillige Art. Ne? Also ja, wie sieht es denn mit ihnen aus? Und die so, ja, habe ich nicht gemacht. Und dann kann man nochmal schauen. Ne? Ich kann das natürlich auch nicht auflösen. Genau. Okay. Ich hatte tatsächlich einmal einen Fall, wo, da musste ich gerade dran denken, ist das schon was länger her, wo ich dann der Mutter das halt gesagt habe, wo auch immer die Familiensitzung, ey, ich kam mit handtellergroßen Schweißflecken aus dieser Sitzung raus, weil es einfach, also wenn es da Geschirr gegeben hätte, wäre es 100 pro geflogen. Also da war es immer richtig hoch her, also richtig hoch her. Und dann habe ich tatsächlich mal die Mutter beiseite genommen und habe gesagt, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen auch eine Psychotherapie. Und ich hatte auch das Gefühl, die ist bereit, das quasi so zu erfahren. Und dann hat sie gesagt, ja, mache ich. Mhm. Und dann sind alle nicht mehr aufgetaucht danach. Also es kommt auch vor. Ja, tatsächlich.
Boah, Wahnsinn.
Ja, also ich weiß dann auch welche, ich weiß dann natürlich nicht, ob es vielleicht doch dann sich zum Guten gewendet hat. Vielleicht ja auch nicht, wie gesagt. Aber ich könnte jetzt nicht damit leben, das unausgesprochen zu lassen, nur um keine Gefühle zu verletzen.
Ja, man darf nicht vergessen, es geht ja immer um Entlastung. Ne? Und ich finde, das habe ich an dir immer geschätzt, Tom. Du lässt dich ja nicht irgendwie verbiegen oder brechen oder missbrauchen als Waffe, sagen wir mal so. Und nicht, dass das irgendwie die Eltern immer wollen, aber wenn dann zum Beispiel, so kenne ich dich auch, wenn du merkst, so das Problem ist hier, ja, ganz klar, da wird das ausgesprochen, angesprochen. Natürlich entsprechend für die Situation muss man gucken, wie man es dann vermittelt, aber aber es muss halt trotzdem angesprochen werden und natürlich die Erkenntnis ist, die Wahrheit kann nicht jeder vertragen, aber es ist wichtig, dass, glaube ich, gerade wenn jemand kommt in so eine Plattform, wir sind ja professionell, wir haben ja jetzt nicht so eine Kneipenatmosphäre, wo man mal ein bisschen was über seine Probleme reden kann, sondern wir nehmen ja schon unseren Auftrag ja ernst, ne? Dafür haben wir ja auch unsere Profession und dann ist es auch wichtig, dass Dinge rückgemeldet werden, um das zu verstehen und wie es auch weitergeht.
Ja, ne? Ja.
Und worauf ich hinaus will ist, und dann kannst du nämlich genau zu diesen Dynamiken kommen, aber das Gute, finde ich, daran ist immer, man kann das, was man in der Situation erfahren hat, nicht mehr wegdenken. Das ist dann da, die Erkenntnis ist da. Genau. Und was auch gespeichert ist, das hat nicht Tom Enders irgendwie wie so einer, sagen wir, aus der Kneipe gesagt, ja, sondern ein Fachmann. Mhm. Und zwar aus einer fachlichen Sicht. Und das ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Ob man das gut findet, ist die Frage, weil es geht ja auch um Verantwortung.
Ja.
Und da wird nämlich dann deutlich gemacht, so liebe Leute, wir haben hier ein anderes Setting, nicht wie bei Erwachsenen, jeder ist eigenverantwortlich. Ihr habt hier nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.
Genau.
Und da geht es um Verantwortung.
Genau. Und ich frage auch immer, vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, so die haben da so einen Widerstand und so, dann spreche ich das an. Und ich sage auch immer, das ist auch so eine meiner Standardsprüche, egal zu Eltern, zu Jugendlichen, zu Erwachsenen oder so, so und so sieht die Therapie aus, das und das müsstest du machen. So, ne? Ich erwarte nicht, dass das direkt fluppt, aber ich erwarte, dass das das Ziel ist und das ist sau anstrengend. Du darfst das auch nicht machen. Mhm. Dann musst du, ne? Dann vielleicht bleibt dann die Symptomatik oder was, aber ich finde es auch in Ordnung, wenn man sagt, ich will gerade keine Therapie machen, weil es zu anstrengend. Dann ist halt der falsche Zeitpunkt. Ja. Also es ist immer diese Eigenverantwortlichkeit.
Ja.
Ne?
Ja.
So früh wie möglich halt. Klar, bei ganz kleinen Kindern kann ich das nicht machen. So, da bleibt es dann knifflig, aber auch da gibt es Mittel und Wege. Aber das muss immer, sag ich mal, vorhanden sein. Daran kann man die dann auch später erinnern, wenn es halt.
Ja. Ne? Meine letzte Frage noch an.
Und da müssen wir zusammenfassen, schnell. Ja. Also ganz schnell.
Hast du eigentlich dann auch die ganzen Arschlochkinder?
Was heißt du Arschlochkinder? Kurz erklärt, was meinst du?
Ja,
müssen wir kurz
für die Hörer. Hatten wir auch in der Sprachnachricht.
Ja, genau. Ich wollte der Titel dieser Folge wollte ich Arschlochkinder haben, aber nein, wollte ich nicht.
Nein,
aber hätte ich lustig gefunden.
Ja, der Umgangssprache.
Ja, auch witzig einfach nur rausgehauen. Nee, ach Quatsch, um Gottes Willen, Arschlochkinder ist jetzt einfach nur so ein Witz gewesen von mir. Aber nee, im Grunde, ich meine, klar, es gibt ja auch die Kinder, die einfach überall anecken, so würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Mhm. Und sich einfach total nicht anpassen wollen.
Mhm. Ärger machen, Ärger provozieren wollen und so weiter.
Genau.
Also, um das zu definieren.
Ja.
Genau.
Also da ist auch wieder ein Spagat. Arschlochkinder, wie gesagt. Ich habe Kinder, die sind nervig. Punkt. Es kommt vor. Kinder, ich bin auch nur ein Mensch, die gehen mir dann
ist irgendwie auf den
Sack oder was.
Ja,
nein, die haben schon eine Störung. Die haben schon eine Störung, aber die sind halt teilweise aufgrund der Störung, teilweise aus anderen Gründen, sind die halt irgendwie nervig.
Ja.
So,
ja, die einen Grund haben dafür.
So, ne? Ja. Ich mag die aber trotzdem, weil ich neugierig bin und keine Ahnung, weil er auf einem. Also, ich sag mal so, wenn auch gar keine therapeutische Beziehung entsteht, was sehr selten eigentlich vorkommt, aber was auch vorkommt, dann sind die halt auch nicht lange bei mir in Therapie. Wenn der jetzt das Gefühl hat, irgendwie, boah, der irgendwas, ey. Was ist das denn für ein Idiot? Dann muss der auch nicht zu mir kommen, weil auch da therapeutische Beziehung muss halt irgendwie stehen.
Ja.
Ja. Wenn halt Kinder nervig sind, dann ist es auch Teil der Therapie, dass ich denen das auf eine respektvolle Art und Weise rückmelde. Mhm. Weil die das ja auch nicht machen, um mich zu ärgern.
Ja, genau.
Sondern das ist halt mal ein Teil der Störung oder ein Grund, ne? Geringes Selbstbewusstsein oder sonst was, ne? Und das ist auch, die Therapie ist ja quasi eine Simulation des Alltags draußen. Also sie werden auch draußen die Rückmeldungen mitkriegen, dass sie nervig sind, aber nicht so nett wie bei mir. Mhm. Ne? Und dann halt auch direkt, okay, du bist nervig, du bist ja gerade ein bisschen aufgetreten, ist ein bisschen stressig, so können wir ja gar nicht arbeiten. Mhm. Ne? Was können wir denn machen? So. Und die meisten Kinder, dann überlegt man halt, ne? Was können wir machen? Ja, keine Ahnung, gehen wir rund um den Block. So, ne? Oder was weiß ich, oder lass uns, ich mache am Ende immer eine Spieleinheit, wenn die Kleinen kommen, dann machen wir jetzt die Spieleinheit, danach wird aber hier gearbeitet und so. Ne? Mhm. Halt so, ne? Mhm. Halt zu schauen.
Eigentlich schlecht.
Ja, genau.
Ach, ich hatte noch eine Frage, aber Entschuldigung, konnte
ich das jetzt auch nicht. Nee, alles gut, alles gut. Ich will nur zusammenfassen, das ist wichtig noch für die Folge.
Ach, das wollte ich nämlich dich auch fragen, Cord. Ja. Und zwar, aber eine Persönlichkeitsstörung kann ja bei Kindern im Grunde noch nicht vorkommen, ne? Oder?
Ja, im Grunde nicht. Ja. Das ist witzig, dass du das jetzt ansprichst. Ich hatte vor zwei Wochen hatte ich eine Fortbildung. Und zwar habe ich tatsächlich lange gedacht, und ich muss das nochmal genau nachlesen tatsächlich, in der Ausbildung habe ich gelernt, es ist möglich, eine Persönlichkeitsstörung auch relativ früh, 14, 15, 16, zu vergeben. Mhm. Wenn halt wirklich klar ist, okay, das ist jetzt hier nicht mal eben eine Phase oder was, sondern er hat das schon seit der 5 ist, ist er halt so und so drauf. Und das wird sich auch höchstwahrscheinlich nicht ändern. So, ne? Das sind dann aber sehr, 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 sehr seltene, krasse Beispiele. So, jetzt habe ich bei der Fortbildung gehört, nee, unter 18 geht gar nicht. Mhm. Eigentlich unter 20 nicht, weil der 18 sein muss, plus 2 Jahre muss es konstant bleiben. Was ich eigentlich auch okay finde.
Ja, finde ich auch.
Ich tendiere eher zum Zweiten. Ich habe das erste eher angenommen, weil es mir ein Dozent gesagt hat. Mhm. Aber jetzt habe ich es wieder erfahren, nee, doch nicht. Okay. Weil es passiert ja auch einfach später noch so viel, allein hormonell, und das ist ja ein sehr, sehr krasser Einfluss auch, und halt noch in der Lebensentwicklung, die ganzen Phasen, ne?
Genau.
Mit 18, das ist ja auch so moderne Zeiten, sage ich jetzt mal, da ist ja noch keiner irgendwie ausgezogen. Das ist ja schon eher, ne? Und allein dieses Abnabeln, auch räumlich von dem Elternhaus, das kommt ja alles noch. Mhm. Und da finde ich es sehr, sehr unfair, eine Persönlichkeitsstörung einem Kind oder einem Jugendlichen zu geben, wenn der da noch, sag ich mal, noch nicht mal aus dem Umfeld raus kam.
Ja, ich würde behaupten, wenn man das ganz konkret sich ansieht und Jugendlichen Persönlichkeitsstörungen gibt und man die dann wirklich mal aus der Sicht der Entwicklungsaufgaben durchgeht, kann man viele der Kriterien, die gesetzt werden oder Symptome, sofort auflösen. Weil das einfach aus Sicht der Entwicklungsaufgaben einfach schon logisch ist. Zum Beispiel bei Borderline oder emotional instabil, ne? Wenn da steht Identitätsstörung oder sowas. Das ist bei Jugendlichen ja Thema in der Jugend. Also selbst sogar mit 18, 19 oder was ist, wie lange ist das die Frage nach Identität die wichtigste Frage und noch keine Störung.
Ja.
Ne? Deswegen, also das ist schon absolut berechtigt, was du sagst. Ne? Ja. Okay, sollen wir das zusammenfassen?
Ja.
Die letzte Frage letztendlich, oder das, was unser Anliegen ist, ist ja so zu gucken, okay, wenn wir jetzt das Thema haben, ne, mit glückliche oder gute Erwachsene, wie, ne, wenn, wie können Kinder so werden, ne, glückliche oder gute Erwachsene, wie auch immer, was sind Kriterien, die dorthin weisen? Also, oder die man, oder vielleicht formulieren wir es so, was für Dinge unterstützen die Kinder, um genau das zu werden.
Schöne Abschlussfrage.
Ich finde es ganz gut. Also ich habe da ein paar klare Ideen zu.
Ja.
Aber ich würde trotzdem sagen, Gast...
Nee, sag du zuerst.
Ja, ich bin total gespannt. Alles klar, gut. Also, hast gemerkt, dass ich die raushauen will. Alles klar. Ja, also für mich ist das...
Ich bin auch gespannt, ja.
Okay, also für mich ist eines der allerwichtigsten Dinge, das kennt ihr vielleicht den Spruch von Goethe, was man Kindern geben sollte, Flügel und Wurzeln. Und was ich damit in Verbindung setze, ist für mich auf der einen Seite, dass man als Eltern ein gutes Gefühl dafür hat, Gefühl, Intuition, ja, zu führen. Also zu führen im Sinne von zu sagen, wie so ein Navi, wenn du hier lang gehst, da wird ja nichts passieren. Ja? Wenn du auf dem Dach kletterst, kannst du runterfallen. Also dieses, ne, so eine Orientierung zu bieten.
Das
Orientierung
ist das wieder das Wort.
Ja, danke. Genau, die Bilder kommen wieder raus. Ne? Genau. Das ist das eine. Und ich würde aber behaupten, das Allerwichtigste ist wirklich in eine Beziehung, dass die Beziehung stimmt. Also der Kontakt, ja, dass man auch ein Interesse hat, dass es, nehmen wir so Sachen hinzu, Interesse hat an das Kind, also dass man wirklich in den Kontakt geht und nicht nebenher noch irgendwas anderes macht oder so, wirklich da ist, präsent ist, eine Aufmerksamkeit hat. Also eine sichere, um mal mit Fachbegriffen um mich zu werfen, so eine sichere Bindung, ja, dass sie einfach da ist, so dass ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Das müssen nicht die Erziehungsberechtigten sein, das kann auch die Oma oder die Tante, Nachbar oder sonst wer sein, der konstant halt über eine lange Zeit oder eine längere Zeit eine Bezugsperson da ist, ne, für die Kinder. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste. Ich habe da mal gern, bei sowas habe ich gerne die Metapher mit Blumen. Ja, also du brauchst halt den richtigen Boden. Ja, du brauchst halt, also wenn du eine Sonnenpflanze bist, gehst du im Schatten, gehst du ein. Ja, und wenn du eine Schattenpflanze bist, gehst du in der Sonne ein. Also du musst halt gucken, dass die Ausgangslage für die Pflanze ideal ist. Mhm. Und das, du brauchst nicht viel dafür. Ja, aber genauso finde ich, ist es auch eine gute Metapher für wirklich eine Erziehung. Und der Boden muss entsprechend da passen und natürlich auch die, wie du stehst. Mhm. Ist da, wie ich das meine? Also so würde ich das im Groben sagen. Und ansonsten auch Kinder entwickeln lassen, also dass sie sich auch finden dürfen, also ausprobieren dürfen. Und das meine ich wieder mit dem mit diesem Wurzeln und Flügel. Flügel im Sinne von, weil es ein Sprichwort Flügel, dass sie sich selber auch erkunden dürfen, entwickeln dürfen, ausprobieren dürfen. Ne? Aber Wurzeln im Sinne von, dass man denen auch sagt, ja, das ist der Spielraum, den du hast, aber es gibt auch Grenzen. Mhm. Ja? Also Autos klauen ist nicht cool, ja, aber keine Ahnung, auch mal, was weiß ich, um Felder laufen, als Beispiel jetzt, ja, oder so, die vielleicht, wo man nicht jetzt direkt weiß, wem die gehören oder so, das ist jetzt auch kein Stacheldraht, keine Minen oder so, das ist auch okay. Ich finde jetzt kein besseres Beispiel, aber dass man sich auch, ne, explorieren darf und so weiter. Ne? Ja. Genau, das ist jetzt so das, was ich jetzt so mal in der Kürze mal eben schnell zusammenfassen würde, von dem, was wir bisher auch schon besprochen haben, zu dem Thema.
Ja.
Das ist so schön, da will ich eigentlich gar nichts mehr sagen.
Mhm. Echt jetzt?
Ja. Ich hab dem auch nichts mehr dazu zu sagen.
Da habe ich nichts mehr dazu.
Ohne Witz, oder was?
Ja, ich jetzt sehr so. Sehr schön.
Okay. Es sei denn, also jetzt, um nochmal... Also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 3-4 Stunden...
Ja, okay.
Das ist ja, genau, ja, ich finde es auch schwierig. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem für uns ja gewesen, dass man so viel dazu sagen kann zu dem Thema. Ja. Und ich glaube, wir hätten noch ganz viel über deine Praxisfälle sprechen können und auch noch ganz viele Störungen rausholen können.
Aber wir laden Tom immer
noch
ein.
Ja, aber dazu auch nochmal, genau, Tom wird öfter noch bei uns sein, aber dazu auch nochmal wirklich der Aufruf an die Hörer, wenn ihr jetzt irgendwas vermisst habt, ganz besonders, also wenn irgendjemand den Podcast mitbekommen hat und sagt so, Mensch, ich habe da jetzt auch ein persönliches Interesse, irgendwie noch was genauer zu hören, ne, schreibt uns. Oder wie gesagt, wenn wir wirklich irgendwas vergessen haben sollten, ne, was ganz, 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 ganz wichtig ist zu dem Thema.
Genau, oder wenn ihr Fragen habt
zum Thema. Ja, beantworte auch gern Fragen. Entweder irgendwie einen Kommentar oder an die E-Mail-Adressen, die ihr vielleicht noch irgendwie nennt, und dann leitet das weiter.
Also auch gerne, genau, auch gerne sowas wie, da hätte ich gerne den Tom zugehört oder was wäre cool für ein Thema. Also wir würden uns freuen.
Wir können ja auch nochmal, ich gucke mal, dass ich die E-Mail-Adresse vom Tim sonst irgendwo noch mit reinhaue. Oder auf jeden Fall eure Website, ne, Freiraum. Ja. Dann haben wir auch schon alle die Möglichkeit, sich an Tom zu wenden.
Ich kann dir auch eine Mail-Adresse auch eben sagen. Wenn mir jemand eine Mail schicken will, info@tomenders.de. Ich beantworte alle Fragen.
Wow. Wow! Alle Fragen! Alter. Das war eine Einladung.
Alter Schwede. Du bist ja verheiratet, ne? Also nicht, dass er jetzt.
Oh Gott, nee, nee.
Ich dachte jetzt an Lottozahlen.
Ja, ich dachte. Das mit den allen Fragen meinte ich.
Jetzt kommen die Vögel.
Die Vögelfragen kommen jetzt.
Oh Gott! Die Vögelfragen!
Ich habe hier Vögel gefunden.
Wie hält man Zebrafink?
Genau.
Nee, ich meinte halt eher, ich wollte erst sagen, ich beantworte alle ernst gemeinten Fragen, dann habe ich was zurück, weil ich würde auch gerne die nicht ernst gemeinten beantworten.
Ja gut, ich habe die letzte Frage.
Erste letzte Frage.
Magst du Ravioli?
Nee. Boah, tatsächlich, seit ich mehrfach bei Rock am Ring war, nicht mehr. Weil das war so Grundnahrungsmittel. Okay. Und auch immer schön über dem Bunsenbrenner. Und das ganz war, unten dann, ganz unten waren die Ravioli dann heiß und verbrannt und oben kalt.
Ja, nee, gut, okay. Das ist schon hart. Okay.
Moment.
Ja, schön.
Schön.
Ja, das war ein guter Abschluss, oder?
Würde ich auch sagen. Dann, wir fahren jetzt alle nach Hause. Es ist schon wieder ziemlich spät geworden.
Schön, dass du da warst, Tom.
Genau. Fand ich auch. Tom, vielen, vielen Dank. Genau. Und dann bis Kurt. Wir sehen uns nächstes Mal.
Ja, nächstes Mal, genau. Und Tom auch bald.
Ja, irgendwann.
Ja, ja, sicher.
Genau. Nächstes Mal gehen wir übrigens auch auf ein Thema von einer Höreranfrage, auf ein Hörerthema ein.
Genau.
Genau. Wird aber auch nur eine Folge zwischen Kurt und mir sein.
Genau.
Und
dann haben wir noch wieder einen Gast da.
Und danach, genau, geht es mit einem sehr spannenden Gast auch weiter.
Ja, wie immer, richtig spannende Gäste haben
wir. Genau.
Das war jetzt Werbung. Das war jetzt
mega Werbung. Wirklich Werbung. Ja,
so, und jetzt geht's.
Ein bisschen Werbung in eigener Sache darf man auch mal machen, oder?
Ja, das
also,
ist
okay. Wenn man von seinem Ding, von seinem Projekt auch mal ein bisschen überzeugt ist, darf man auch mal ein bisschen darüber sprechen. Okay, so, aber in diesem Sinne, Tom, wie gesagt, nochmal echt wirklich schön, dass du da warst. Einen guten Heimweg für dich.
Yes.
Für dich natürlich auch, Kurt. Und dann, bis zum nächsten Mal.
Jo.
Jo.
Tschüss.
Tschüss. Das war der Tom. Ein super lustiger und schöner Abend geht zu Ende. Wir hatten echt viel Spaß. Und ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mal zu hören, was sind denn überhaupt Störungen im Kinder- und Jugendalter
und wie arbeitet der Tom eigentlich. Aber natürlich, wenn ihr konkretere Fragen habt, die irgendwie von uns nicht aufgeworfen wurden oder beantwortet wurden, dann lasst es uns gerne wissen, denn das Thema ist auch wirklich ein großes, dass es schwer war, da auch einzugrenzen. Auf jeden Fall könnt ihr aber jederzeit auf uns zukommen und da nochmal konkreter nachhaken. Ja, nächstes Mal wird es auch sehr, sehr spannend. Da widmen wir uns einem doch etwas lebensnaheren Thema, sage ich jetzt mal, weil es geht um das Thema Bauchgefühl. Das hat eine Hörerin bei uns angefragt aufgrund der letzten Folge Beziehungskiller, weil es ja häufig so ist, dass wir nicht wissen, können wir unserem Bauchgefühl trauen oder unserer Intuition oder sind es eventuell sogar Ängste, die mich da falsch beraten. Das heißt, wie kann man wissen, ob das Bauchgefühl stimmt und dem auch vertrauen oder wann wird es halt schwierig, weil Unsicherheiten mit ins Spiel kommen, Verstrickungen, vielleicht auch Beeinflussungen als auch Ängste. Ist auf jeden Fall ein großes Thema, kann man sehr viel zu sagen und lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, weil wir da wie gesagt auch, denke ich, vielen Basics nochmal auf den Grund gehen. Solltet ihr, deswegen nenne ich das Thema auch schon, dazu Fragen haben oder irgendwie Wünsche haben, was wir mit reinnehmen sollen, also ihr könnt auch gerne konkrete Fallbeispiele nennen, anonym, schickt uns eine E-Mail. Ihr könnt es auch sonst auf die Facebook-Wand einfach posten oder uns eine Nachricht darüber schicken. Also auf Facebook sind wir dann auch unter Psycho trifft Coach zu finden. Und ja, aber auf jeden Fall, ihr seid herzlich willkommen, euch zu beteiligen an unserer Diskussion. Wir würden uns sehr, sehr freuen und hoffen einfach, ihr seid so oder so nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euch alles Liebe. Tschüss.